Also, herzlich willkommen zu Dev Radio. Ich bin Matu und mit am Telefon an der Leitung ist Taki, der schon bekannt ist aus früheren Sendungen. Und heute mit dabei, neue Stimme, ist Robin.
Hi, ihr zwei.
Hallöchen.
Grüße.
Ja, wir sind mal wieder jeder an einem anderen Ort, deshalb entschuldigt, falls wir uns mal ins Wort fallen oder wir haben natürlich auch alle andere Mikros und so, klingt vielleicht ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hier eingestellt.
Locker.
Ja. Ja, was
wir
ist...
Wir probieren jetzt mal eine neue Software aus und gucken mal, wie sie so performt.
Genau.
Discord geht voll klar.
Alles neu heute und ja, beim letzten Mal haben wir bisher haben die Experimente meistens ganz gut funktioniert. Ja, Robin, du hast einen YouTube-Channel und das hat uns so ein bisschen drauf gebracht, mal zusammen zu podcasten, richtig? Was machst du denn da so?
Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, Name Nextbrex und ja, da kommt eigentlich alles so, worauf ich Bock habe. Meistens im Moment ist es so wieder so Gaming, aber auch mal so Vlogs oder wenn ich halt mal wieder Bock habe, was zu backen oder so oder was zu kochen, dann nimmt man auch die Kamera mit in die Küche mal und dann zeigt man so, ja, was man so Schönes da in der Küche macht. Natürlich, ja, der gute Taki, der war auch schon im einen oder anderen Video schon dabei, zum Beispiel auch im Fitnessvideo.
Die kleine, ja, genau.
Fitnessschlingel. Ist auf jeden Fall echt cool, YouTube. Macht einfach mega Spaß, Videos zu drehen, das Feedback zu bekommen von Zuschauern. Also ist echt schon cool.
Okay, also du hast jetzt auch gar kein so spezielles Thema, auf das du dich begrenzt, sondern...
Ja, also bis jetzt noch nicht so. Also ich finde so, man soll immer das machen, worauf man so Bock hat. Und wenn es halt zum Beispiel mal Kochen ist, dann wieder Gaming oder irgendwas anderes so, finde ich. Das ist einfach so mehr die Nähe zum Zuschauer oder auch zum ja, YouTuber halt. Weil man einfach so zeigt, so, ey, komm, ich mach das am Tag, ich mach das und das, als wirklich diese festen Formate so. Klar dürfen die eigentlich bei vielen, sind die auch bekannt, beziehungsweise dürfen nicht fehlen so, die man halt auch gerne guckt so. Aber ich finde, so auf Dauer kann sowas auch langweilig werden. Deswegen halt immer Verschiedenes bringen, dass man auch eine ja, große Anzahl von Zuschauern vielleicht anspricht, die dann sagen, ey, komm, das ist für mich was, das gucke ich mir gerne an oder das vielleicht. Ich finde immer, das ist ein gutes Konzept.
Cool, cool. Ja, ich habe mir den Kanal jetzt auch noch gar nicht so angeschaut, weil wir haben uns praktisch vor ein paar Minuten erst kennengelernt.
Ja, ist ja kein Thema.
Aber wen es interessiert, wir werden es auf jeden Fall auf der DevRadio-Website verlinken. Das ist www.devradio.de und ja, der Channel heißt Nextbrex. Da gibt es den Link dazu. Wie bist du darauf gekommen, YouTube-Videos zu machen?
Ja, damals hat es eigentlich mal so angefangen, du hast mit deinen Kollegen damals zu Call of Duty gezockt so, und dann hast du natürlich immer so gute Runden mal gehabt und dachte, komm, jetzt eigentlich mal auf YouTube hochladen, mal auch anderen das zu zeigen. Ja, und dann ging es halt los so, dann kamen die einzelnen Zuschauer und sagen so, ey, zeig mal mehr davon, macht mal mehr Videos zusammen, war total lustig. Und hast dich erstmal so angefangen, damit zu beschäftigen, so, ja, okay, wie geht das eigentlich auf YouTube hier, wie nehme ich Videos auf, wie schneide ich das, wie ist das, Mikrofonqualität. Damals noch mit so einem billigen Headset halt alles aufgenommen. Und dann hat man sich dann auch irgendwann in der Qualität gesteigert. Und dann hat man erstmal so entdeckt, so, okay, das ist YouTube. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Und man kann halt wirklich sehr kreativ sein, egal in welchen Wegen. Und ja, dann ging es halt los, so erstmal mit Gaming-Videos. Und dann hat man sich irgendwann die erste Kamera gekauft und hat halt so ein bisschen ja auch von seinem Alltag mal gezeigt oder was man sonst macht. Zum Beispiel damals war ich mit Taki immer sehr gerne trainieren. Da hat man zum Beispiel auch so ein Fitness-Video gemacht. Oder halt sehr gerne auch in meiner Küche unterwegs, weil ich auch viel selber koche. Und da hat man den Zuschauern auch schon was ein oder andere gezeigt. Und so fing das eigentlich alles an. Und irgendwann hat man schon so, ja, so eine kleine Fanbase aufgebaut. Und dann schon so einzelne Nachrichten bekommen, die einen halt echt immer motivieren, weiterzumachen. Oder dass man dann so Nachrichten bekommt, wie zum Beispiel, ja, deine Videos bringen mich immer zum Lachen und so weiter. Ich freue mich jeden Tag auf ein neues Video von dir. Und denke mir so, wow, du machst jetzt einfach so Videos eigentlich aus Spaß hoch. Und es feiern eigentlich schon relativ viele und freuen sich darauf. Das ist echt schon cool.
Cool. Wie lange machst du das schon?
Also ich mache das jetzt so gute 2 Jahre regelmäßig schon.
Okay. Wie viele Videos sind da so mittlerweile zusammengekommen?
Boah, bestimmt über 100, wenn nicht sogar mehr. Ich habe auch teilweise mal wieder welche gelöscht, weil ich mich dann nicht mehr so mit identifizieren konnte. Mhm. Und dann fängt man doch wieder was anderes an. Weil ich finde immer so, man möchte ja das zeigen, woran man Spaß hat oder wo man auch so hintersteht und sagt so, ey, komm, zum Beispiel Fitness. Fitness finde ich voll gut. Und dann verkörper ich das auch so, als wenn man zum Beispiel wie andere YouTuber halt einfach irgendwelche Videos bringt, wo man sagt so, ey, der macht halt das nur irgendwie, um Geld zu bekommen oder so. Also ich halt eigentlich nicht so sein möchte oder so sein möchte wie so einer.
Mhm. Ja, wir, man hat ja irgendwie, also jeder kennt ja eigentlich YouTube. Ich glaube, der Prozentsatz der Leute, die selber für YouTube Videos machen, produzieren, ist dann aber doch noch relativ klein. Aber ich glaube, jeder hat wahrscheinlich so eine Vorstellung, so, ja, ich mache halt was, lad es hoch und dann war es irgendwie. Aber ich glaube, bei dir ist schon ein bisschen angeklungen, dass die Bandbreite, was man da noch tun kann an, ja, Equipment, Editieren, dann doch noch dann doch noch ein bisschen größer ist, worauf man so achten kann.
Ja, klar, was Editing angeht, ist halt unendlich. Es gibt da so viele coole Programme für gerade After Effects oder sowas, wo man sich da Ewigkeiten mit drin einfinden kann und immer was Neues entdeckt. Und was Equipment angeht, ist auch, zum Beispiel ich als Spieler habe jetzt nicht so viel Geld, um mir jetzt die beste Kamera zu leisten oder so. Dementsprechend muss man mal so gucken, ja, wie kriege ich mit dem geringsten Geld die beste Qualität und so. Also das ist schon cool.
Okay. Was ist denn so der einfachste Fall von so einem Video? Oder gibt's da irgendwie, wenn du jetzt Videos machst, was sind so die einfacheren Fälle? Oder was kostet dich irgendwie mehr Zeit und Aufwand,
also
bis es fertig ist?
Also das Einfachste ist eigentlich, finde ich, immer so ein Gaming-Video oder so. Du zockst irgendwie was, kommentierst das nebenbei, packst das in irgendein Programm, machst vielleicht nochmal die Audiospur ein bisschen besser, packst vielleicht noch irgendwie Hintergrundmusik mit rein und lädst das direkt hoch. Anders sieht es zum Beispiel dann auch dann schon bei Fitness-Videos oder aus oder so, wo dann verschiedene Perspektiven halt filmst, dann da nochmal was neu drehen musst und dann vielleicht auch zu verschiedenen Orten nochmal fährst, um da noch was mitzudrehen. Mhm. Da sitzt es halt auch schon etwas länger dran. Zum Beispiel auch für meine Schule habe ich auch schon so ein, zwei Videos mal gedreht. Und da ist es halt so, wenn man halt mit anderen Leuten so zusammenarbeitet, die halt noch sehr, sehr unerfahren sind, was YouTube oder Videoproduktion halt angeht, ist halt immer sehr, sehr lange dauert, weil es kommen einfach viele Versprecher dazu und dann muss man das wieder neu drehen, weil es dann da nicht gefällt. Und ja, es ist halt ein bisschen schwieriger, so wenn man mit anderen dreht, aber im Endeffekt kommt am Ende immer irgendwie was qualitativ Gutes raus.
Okay. Was würdest du sagen, wie lange du für so ein Video brauchst? Jetzt mal im Schnitt, ist wahrscheinlich für jedes ziemlich anders, aber...
Meinst du jetzt eher so ein Gaming-Video oder eher so ein normales Video aus dem Alltag?
Können ja mal verschiedene Beispiele nehmen. Fangen wir mit Gamings an.
Also so ein Gaming-Video ist halt so, du brauchst halt die Zeit, wo du halt gerade das Spiel nimmst, also aufnimmst und dann halt die Renderzeit, das variiert halt auch nochmal von Rechner zu Rechner. Und dann Upload-Zeit, was bei mir im Moment relativ schlecht ist, weil wir hier schlechtes Internet haben. Mhm. Und sag mal, für ein Gaming-Video brauche ich dann, bis es fertig aufgenommen ist und gerendert ist, na, sag mal so eine gute Stunde. Dann Upload dauert hier sehr, sehr lange, da brauche ich meistens mal 3 bis 4 Stunden für circa 700 MB, was halt nicht so gut ist.
Mhm. Ja, das sind immer unsere schönen asynchronen Leitungen, das braucht natürlich schon ewig, was runter hat, wenn man
ja,
natürlich
Hashtag Neuland
ganze Zeit Videos schaut, dann ist es darauf ist es eigentlich ausgelegt. Aber ja, klar, wenn du was hochladen willst, das merkst du dann schnell. Und wenn du dann irgendwie eine Leitung haben willst, die synchron, ich meine, das gibt's ja auch, ja, so rein technisch ist das ja gut möglich, aber das wird dann halt gleich richtig teuer. So eine Internetverbindung, wo du einen hohen Upload hast.
Naja, es geht, finde ich. Also wir würden maximal 5 Euro mehr als vorher zahlen für einfach mal 30 MB Upload mehr. Von daher ist es eigentlich eher ortsabhängig, so wenn jetzt die Leitung gelegt ist oder nicht. Zum Beispiel bei uns jetzt hier ist die Leitung oder sind dabei, die zu legen. Aber die letzten 2-3 Jahre davor war es halt immer Krampf, den PC über Nacht mal anzulassen oder so, um halt irgendwie 2-3 Videos mal hochzuladen. Geht auch schön auf die Stromkosten, aber muss ja nicht der eine oder andere erfahren.
Ja. Okay. Was war denn bisher so dein aufwendigstes Projekt?
Mein aufwendigstes Projekt waren zum Beispiel, wie gesagt, immer Fitnessvideos. Mhm. Aber man da echt schon guckt, dass man da vielleicht nochmal einen oder anderen Filter drüber legt, da nochmal ein bisschen auch mit Color Grading arbeitet, um jetzt zu sehen, so okay, da können wir noch ein bisschen die Belichtung runternehmen, da nochmal ein bisschen die Farbe hoch. Und ja, so ein Kochvideo, das geht eigentlich auch immer, schneidest halt schnell die Clips zusammen. Das dauert eigentlich auch nur, also ist nicht so aufwendig, aber wie gesagt, zum Beispiel im Video von der Gamescom habe ich auch schon ein bisschen länger dran gesessen, um halt wirklich, was da 30, 40 Clips am Tag aufgenommen, wenn nicht sogar mehr, dann da immer ja die passenden Frequenzen herauszunehmen, das da zusammenzuschneiden. Da musst du noch Gedanken, was Thumbnail machen, was packst du da drauf, dass vielleicht die Leute da draufklicken, was nimmst du noch als Titel oder so, dass die auch sagen, ey, komm, das interessiert mich und so weiter, als einfach nur das so hochzuladen. Ich sage, bei den Gamescom-Videos, da war das echt schon ein bisschen aufwendiger. Aber auch bei den Fitness-Videos, wie ich gerade gesagt hatte, ist es auch schon so, dass du guckst, so, okay, vielleicht müssen wir das mal drehen. Aber ich finde immer, man muss auch den Spaß dabei nicht vergessen. Zum Beispiel Schneiden und so weiter, habe ich echt Spaß dran. Und vielleicht mache ich auch dann in der Zukunft da irgendwie einen Beruf draus oder so und sag so, ich gehe in die Medienbranche.
Ich wollte gerade fragen, du hast ja aber bisher irgendwie alles so zusammengesucht, was du halt
ja, brauchst. Ja, und zwar als YouTuber. Ja, als YouTuber guckt man sich dann selber auch dann YouTube-Videos an und irgendwelche Tutorials, wo dann einer erklärt, so, okay, wie mache ich Szeneffekt, welche Qualität muss ich da einstellen, dass das Video nicht zu groß wird, dass das nicht zu klein wird, dass das auf YouTube auch angenommen wird, gerade auch bei den Thumbnails, um die Formate, um die Größe, dass auch da wirklich alles angezeigt wird. Ich finde immer, das sehen viele Zuschauer, sehen das gar nicht, was das eigentlich doch im Endeffekt für eine Arbeit ist, worüber man sich so Gedanken macht.
Mhm. Vielleicht, also es sind so viele Aspekte dabei, vielleicht können wir einfach mal einen Fall, nehmen wir zum Beispiel mal ein Gaming-Video, zu Anfang so durchgehen, von Anfang an, von Aufnahme bis am Ende dann das Ganze veröffentlicht ist und vielleicht auch, was dann so hinterher noch so passiert. Ich meine, du hast schon Feedback und so erwähnt, gehört ja auch irgendwie noch dazu, also das ist ja irgendwie nicht damit, oft ist es ja nicht vorbei damit, dass das Video dann im Internet ist. Sondern, ja, klar, du kriegst dann irgendwie Reaktionen drauf und willst sie dir vielleicht auch anschauen. Das heißt, wenn du spielst und aufnimmst, was hast du da für Zeug? Also einen normalen Rechner, nehme ich an.
Genau, also schon ein bisschen Rechner. Ich habe damals von Aldi mal so einen PC gehabt und so, da ging das auch alles mit. Mhm. Also irgendwie 600, 700 Euro Rechner von Aldi. Und ja, du brauchst einfach eine Aufnahmesoftware. Im Moment bin ich sehr zufrieden mit der Broadcaster-Software oder auch kurz OBS. Die ist halt eine kostenlose Software, mit der man halt streamen kann und halt auch aufnehmen kann, sei es den Desktop, sei es das Gaming-Video oder halt irgendwas anderes. Und ja, man fängt halt dann an, startet das Programm, spielt das Spiel, überlegt sich vielleicht vorher noch so, okay, cool, was kann ich vielleicht noch dazu sagen oder kann ich irgendwie vielleicht gewisse Themen mit ansprechen, wo ich dann sage so, okay, darüber hier rede ich noch heute nebenbei, um vielleicht auch einzelne Zuschauer noch mit anzuziehen und sagen, ey, komm, der hat auch wieder auf das Thema geredet, das habe ich gestern zum Beispiel auch bei denen und denen gehört, ist das schon ganz interessant, was er vielleicht für eine Meinung dazu hat. Ja, wenn das dann aufgenommen ist, packst du das dann in ein Bearbeitungsprogramm, in meinem Fall ist es dann Sony Vegas, guckst dann auch mal, ob die Audio alles stimmt, packst vielleicht noch Hintergrundmusik rein, je nachdem, was es für ein Spiel ist, und dann rendest du das halt. Und wenn es halt fertig gerendert ist, packt man das dann als Upload auf YouTube, guckt sich dann erstmal an, überlegt erstmal vorher so, okay, was habe ich im Video so gesagt, um welches Thema ging es, welches Spiel ist es, und schreibt das dann in den Videotitel, guckt dann am besten auch noch in die Videobeschreibung, da nochmal den Titel nochmal mit reinzupacken, dann vielleicht auch Social-Media-Links, wenn man welche hat, sei es Facebook, Instagram, oder vielleicht einfach nochmal einen Link nochmal, wo man dann sieht, so, okay, da kann ich den Typ abonnieren. Dann auch zum Beispiel Tags kann man ja einstellen. Da nimmt man meistens dann den YouTube-Namen nochmal, also von seinem Kanal. Dann halt auch, welches Spiel das zum Beispiel war. Und gleichzeitig in der Zeit meistens, wo das Video hochlädt, mache ich das so, dass ich schon das Thumbnail bearbeite und das dann nebenbei mit hochlade. Dann, wenn man halt die Option hat, das Video zu monetarisieren, sprich Werbung draufzuschalten, kann man das auch machen. Und ja, dann fehlt ja nur die Veröffentlichung. Kann theoretisch auch einstellen, wann das Video veröffentlicht wird, sei es irgendwie 3 Stunden später oder so, oder nach 4 Tagen wird es veröffentlicht. Ja, und dann heißt es ja abwarten, was die Zuschauer dazu sagen.
Okay, ja, das war jetzt schon mal ein ganz guter Überblick so an Sachen, was es gab. Vielleicht gingen wir fast ein bisschen schnell dadurch. Vielleicht können wir ein bisschen im Detail noch auf die einzelnen Sachen draufschauen.
Juck, kannst du anfangen.
Erstmal rechnermäßig brauche ich, weiß nicht, das muss wahrscheinlich dann entsprechend starker Rechner sein, um gleichzeitig Video aufzunehmen, oder? Wenn du spielst.
Ja, es kommt eher auf das Spiel drauf an. Also okay, sagen wir mal, so ein neues Call of Duty und so weiter, das packt mittlerweile mein Rechner auch nicht mehr. Das kann ich leider auch nicht mehr aufnehmen.
Ja.
Aber sei es sowas, ja, was nicht so viel Performance braucht, wie zum Beispiel League of Legends oder sowas, da sagst du so, okay, da reicht auch so ein normaler Standardrechner für, der ein bisschen auch fürs Gaming schon ausgelegt ist. Aber was halt wirklich die Performance-Spiele angeht, da sollte man echt schon einen dicken Rechner haben oder vielleicht dann doch über Konsole aufnehmen.
Und OBS hat jetzt irgendwie unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten, so an, also die Qualität, die man aufnehmen kann und alles. Was hast du da so für, irgendwie sagst du, du willst irgendwie immer die möglichst beste Qualität oder möglichst Originalqualität aufnehmen, oder?
Ja, also bei mir ist das im Internet so, da aufgrund der schlechten Internetleitung versuche ich da doch schon ein wenig die Qualität runterzuschrauben, weil es halt sonst viel zu lange für einen Upload dauern würde.
Aber dann bei der Aufnahme schon, weil du könntest ja auch irgendwie sagen, ja, du kodierst es danach nochmal in schlechter, hast aber vielleicht die Originalaufnahme trotzdem in der hohen Qualität.
Ja, ich mache das meistens schon bei der Aufnahme, weil OBS nimmt auch mit geringen Einstellungen relativ gut auf. Und ansonsten dauert das halt wirklich sehr lange, wenn du später so ein 20-Minuten-Video hast oder so und das einmal durchrendern lässt. Das dauert sonst einfach zu lange,
Als du
eine große Datei hast.
Okay, also direkt bei der Aufnahme. Bearbeitest du die dann irgendwie noch, oder?
Ja, ich mache das dann meistens in Sony Vegas, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, habe ich jetzt mal versprochen und so weiter. Oder das gehört jetzt nicht unbedingt damit rein. Dann sagt man so, also, okay, komm, das schneidet man doch lieber raus. Und ja, man fügt meistens noch so ein bisschen Hintergrundmusik ein, um das halt noch ein bisschen angenehmer zu machen, um das Video halt zu schauen.
Wie viel kürzer werden dann die Videos durchs Schneiden, typischerweise? Also,
es kommt immer darauf an, was es für ein Video ist. Sag mal, sei es ein Gaming-Video, da hast du vielleicht mal so 1-2 Minuten, die du vielleicht mit rausschneidest. Mhm. Aber halt, wenn es um richtiges Filmmaterial geht, was man halt so am Alltag aufgenommen hat, da verschwindet schon einiges.
Okay.
Sag mal, da ist vielleicht 50 Minuten Videomaterial, am Ende kommt dann irgendwie da so 10 Minuten raus oder so.
Ja, alles klar. Ja, und dann geht's eigentlich schon ans Uploaden. Okay, geht's eigentlich relativ schnell und straightforward, wie man sich das vorstellen mag. Mhm. Vielleicht machen wir jetzt gleich mal eine ganz kurze Pause. Ich überprüfe nochmal, wie unsere Aufnahme hier funktioniert. Wir machen das nämlich diesmal auch mit OBS. Und schauen, dass ein bisschen Musik läuft und hören uns dann im Anschluss gleich wieder. Dann willkommen zurück zu Def Radio. Nach dieser kurzen Pause können wir jetzt weitermachen. Und ja, Taki hat sich auch noch zu Wort gemeldet, gesagt, er ist auch noch da.
Ja, ich bin auch noch da. Genau, richtig.
Undercover.
Also ich habe früher auch mal YouTube-Videos gedreht, allerdings habe ich keine Let's Plays gemacht, sondern ich habe eher Video-Reviews gemacht und ich würde gerne mal ein bisschen von der technischen Seite berichten und was da so zu beachten ist.
Gibt's da auch einen Channel dazu, den wir...
Ja, da gibt's auch einen Channel, den hatten wir früher mal, den verlinke ich nochmal, und zwar hatten
Stimmt,
wir in einer
wir
ersten,
schon mal besprochen.
Meiner ersten Sendung über Pocket-PC gesprochen. Mhm. Den verlinken wir auf jeden Fall auch mit dabei. Ich habe Video-Reviews gemacht und zwar im Großen und Ganzen sind das Technik-Sachen gewesen. Also man kann sich vorstellen, so ein Handy oder ein Zubehörteil wie eine Hülle oder zum Beispiel ein Kindle, also solche technischen Sachen. Ne? Mhm. Die habe ich zu Anfang aufgenommen auf einem Fotografiertisch. Das heißt, ich habe mir mit ein paar Sperrholzplatten einen ganz billigen Tisch aus dem Baumarkt zusammengekloppt und dann auch ganz einfach aus dem Baumarkt so weiße Folie genommen. Die kennt man auch, die kannst du da dann irgendwie ein Fenster bekleben oder sowas, ne? Mhm. So, weiß ich nicht. 1 Meter mal 3 Meter oder so.
Ja.
So. Und dann kann man sich so Stative holen, wo man so Lampen reinschraubt, die, sagen wir mal, ein sehr blaues Licht haben, was halt so dem Tageslicht entspricht. Und zwei solche Reflexschirme oder auch so Softboxen. Das heißt, damit das Licht schön weich reflektiert wird und nicht direkt auf den Tisch strahlt. Und dann hat man quasi eine sehr sterile weiße Fläche und da habe ich halt so Sachen vorgestellt. Und das dann halt auch später nachbearbeitet ein bisschen, den Ton ein bisschen abgeändert, ein bisschen die Helligkeit im Video gemacht und so, damit das halt ein bisschen besser aussieht.
So, über das Licht und so haben wir uns, glaube ich, auch schon mal unterhalten, als wir über Fotografie gesprochen haben.
Richtig, ganz genau. Da könnten wir vielleicht einfach mal die Folge der Fotografie verlinken. Und zwar, da haben wir, glaube ich, ziemlich alles gesagt, was auch aufs Video zutrifft. Ne? Also was man, wenn man sich so ein Setup fahren möchte, was man dafür braucht und so.
Ja, gut, so ein bisschen anders ist es schon. Beim Fotografieren kannst du natürlich auch einen Blitz statt irgendwie Dauerbeleuchtung nehmen. Das geht natürlich beim Video nicht so ganz.
Nee, also da nimmst du auf keinen Fall Blitze, aber das Gute ist, du kannst fürs Fotografieren auch die Dauerbeleuchtung benutzen. Das heißt, du kannst dein Setup für die Fotos auch für die Videos fahren.
Ja, das wenn das hell genug ist, genau, dann kannst du das machen, ja.
Genau, also ansonsten kann man immer gerne nachträglich im Videoprogramm die Helligkeit ein bisschen höher schrauben. So ein paar Prozent und dann sieht das auch nochmal ganz, ganz nett aus. Ansonsten habe ich später bin ich dann übergegangen, mich selber zu filmen, weil der Trend ist immer mehr dahin gegangen, dass man die Person sieht, die das Video macht. Das heißt, die Leute wollten eher die Person dahinter sehen, die Mimik, die Gestik. Die wollten sich mit dem, der etwas vorstellt, identifizieren können. Das, was der Robin auch macht, der filmt sich selber. Und das Schöne ist dabei, dass man dann auch eine Beziehung, also eine Pseudo-Beziehung zu dieser Person aufbaut. Je öfter man Videos sieht, desto mehr meint man, die Person zu kennen, obwohl man die noch nie im richtigen Leben getroffen hat. Mhm.
Das fand Robin,
ich immer sehr interessant.
Robin, hast du beim Spiele aufnehmen, filmst du dich da auch selber?
Jo klar, ich habe da so eine Webcam halt nebenbei am Laufen, dann noch so einen kleinen Rahmen drum.
Und hast du so eine
also Dualkamera, ne? Einmal Video und einmal sich selber, damit man ihm beim Essen zugucken kann.
Zum Beispiel.
Guten Mann, ey.
Apropos, das habe ich mir auch gehört, auf Twitch oder so gibt es jetzt auch sowas Neues wie Social Eating oder so, wo man einfach anderen beim Essen zuguckt. Bester Trend.
Hast du dann einfach so Bild im Bild oder blendest du das im Hintergrund aus? Oder wie machst du das?
Ja, das halt bei OBS kannst du das ja sehr gut einstellen. Da nimmst halt einfach das Gaming-Video und dann machst du suchst du eine Ecke aus, wo das gerade nicht stört und blendest halt da die Facecam dauerhaft ein.
Okay. Also aber jetzt nicht so mit, keine Ahnung, Greenscreen dahinter und dass nur du zu sehen bist.
Da bin ich auch noch nicht so weit vom Equipment her, wo ich dann sage, so, das passt.
Genau, weil das sieht man auch öfter, also gerade auf Twitch irgendwie so, die Leute, die viel streamen, haben oft dann eben nicht das rechteckige Video von sich noch auf dem Bild mit drauf, sondern eben nur sich selber praktisch ausgeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob OBS sowas könnte, also das ist ja dann auch in Software.
Das kann OBS auch, also wenn du einen Greenscreen hast oder so, kannst du das über Chroma Key, kannst du das halt dann direkt einstellen.
Jo, wäre auch noch eine Idee. Ja, wenn wir jetzt schon übers selber Filmen sprechen, was habt ihr da so? Ich vermute, ihr habt unterschiedliche Sachen, je nachdem, ob ihr am Rechner sitzt und unterwegs seid oder stellt ihr da die gleiche Kamera hin oder macht ihr das da?
Also ich habe jedes Mal schmerzlicherweise die Kamera ins Wohnzimmer geschleppt und dann da aufgebaut, inklusive der ganzen Beleuchtung, was auch ein Grund war, wieso ich aufgehört habe mit den Videos. Also wer hofft, noch was von mir zu sehen, muss ihn leider enttäuschen. Ich habe auch mal mit zwei Kameras gefilmt, das heißt also tatsächlich eine aufgebaut, die mich in der Totalen filmt und eine, die dann eine Detailansicht filmt von meinen Händen und dann mit beiden Videostreams, die ich dann hatte, den Schnitt durchgeführt. War aber sehr aufwendig. Und dann habe ich teilweise die Kamera immer wieder verschoben und da hingestellt. Ach ja, das ist...
Was für Kameras hast du da verwendet?
Ich habe hier eine Sony Digitalkamera, so ein Camcorder, ne? So ein typischer Camcorder, Asbach uralt, 3,3 Megapixel. So ein Asbach uraltes, ganz, ganz einfaches Camcorder-Gerät. Nichts Besonderes.
Robin, wie machst du das? Hast du verschiedene Kameras fürs Spielen und die anderen Videos? Oder?
Ja, also ich habe halt, wenn ich halt ein Gaming-Video aufnehme, habe ich halt die Webcam nebenbei am Laufen von Logitech in Full HD, die auch relativ gut ist. Und wenn ich halt draußen unterwegs bin und da was filme, habe ich meistens meine Canon Legria Mini X dabei. Das ist eigentlich allgemein schon bekannt so als YouTube-Kamera, beziehungsweise Vlogging-Kamera auf YouTube.
Was für eine ist das? Ist das eine Spiegelreflex oder Systemkamera?
Nee, das ist so eine ganz kleine, wie so ein Camcorder auf jeden Fall, musst du dir das vorstellen. Ah, okay. Das ist so eine ganz, ganz kleine mit einem Weitwinkel, welche aber einen sehr, sehr guten Sound hat. Also das Mikro, was da verbaut ist, ist sehr gut und von der Qualität her ist es auch sehr, sehr geil. Gerade, dass sie halt so klein ist, kann man sich die einfach auch mal in die Tasche stecken, was ich mir auch gewünscht habe, weil ich hatte damals mal eine Canon 700D und als ich damit auf der Gamescom zum Beispiel gefilmt habe, habe ich halt schon gemerkt, so okay, wenn du mit einer DSLR halt unterwegs bist und da filmen möchtest und dann irgendwie in der Menschenmasse bist, ist halt nicht so optimal. Und da musste mal kleineres, kompakteres her und ja, so bin ich auf die Kamera gestoßen.
Die hat dann eine feste Brennweite oder wie funktioniert das da?
Ja, du kannst halt einmal kannst du ranzoomen, indem du auf Plus da drückst, aber es ist jetzt nicht so ein Unterschied. Okay. Also es ist eher schon so, dass man eh nur den Weitwinkel benutzt und dann, wenn man was näher haben, auf dem Bild haben möchte, muss man halt näher rangehen, sofern möglich.
Okay.
Also bei mir kannst du tatsächlich zoomen, also du hast einen optischen Zoom, allerdings kein Weitwinkel und Weitwinkel ist mittlerweile, glaube ich, gebräuchlicher, oder Robin?
Ja, also gerade wenn es halt ums Vloggen geht und so weiter, ist es halt doch schon so, dass man dachte, okay, mit dem Weitwinkel kriegst du einfach viel mehr drauf und gerade, dass es ja durch auch größere YouTuber so bekannt geworden ist, diese Kamera, ist es auch schon auf YouTube sehr beliebt.
Du hast jetzt immer wieder die Gamescom erwähnt.
Jo.
Nachdem ich das neugierig gemacht habe, will ich da gerne mehr dazu wissen. Du warst auf der Gamescom in diesem Jahr?
Genau, ich bin seit 2010 jedes Jahr da immer.
Oh, jedes Jahr gleich, okay. Ich sehe, ich scroll gerade so ein bisschen durch die Videos. Also auf der ersten Seite sind schon mal einige Gamescom-Videos.
Ja, seit 2010 bin ich da noch nicht bei YouTube auch dabei. Mhm. Also ich glaube, seit 2015 oder 14 habe ich Videos davon gemacht.
Hattest du da ein konkretes Ziel, was du irgendwie zeigen willst? Oder hast du gesagt, du willst einfach mal deine Erfahrung dokumentieren und zeigen?
Ja, genau, eher das Zweite. Also das, was ich mir zum Beispiel so angeguckt habe, auch den anderen Zuschauern halt zeigen, denen es halt nicht ermöglicht ist, auf der Gamescom zu gehen, möglichst einen großen Überblick auch zu bieten, was halt immer so vertreten ist. Und ja.
Okay. Ja, cool. Wie ist es so, da zu filmen? Also du hast gerade schon gemeint, so mit der DSLR ist ein bisschen schwierig in der Menge. Aber wie ist es sonst so? Ist da irgendwas anders als bei anderen Videos?
Man muss halt immer darauf achten, überall wird einfach Lizenzrechte von Musiken benutzt. Also überall wird einfach Musik gespielt. Das kannst du meistens nicht mit reinnehmen. Und meistens nehme ich das halt dann so auf, dass ich im Hintergrund dann Musik abspielen lasse oder so, weil man mir den Ton nicht benutzen darf, sonst kommt die GEMA und klopft an. Und ja, es ist halt so, dass man wirklich alles versucht so zu zeigen, was halt auf der Gamescom so ist.
Okay, wie lang sind die Videos da so geworden? Ich kann ja auch
also selber immer so nachschauen. Drei, vier Minuten.
Okay, und dann wahrscheinlich stark zusammengeschnitten, oder?
Genau. Ich finde so persönlich, wenn ich mir ein Gamescom-Video angucke, gucke ich mir entweder, es gibt zwei Arten, finde ich immer, entweder der Typ, der überall langläuft und einfach alles filmt und das dauerhaft zeigt, der auch zu allem irgendwie was sagt, oder halt der Typ, der halt der einfach von jedem immer ein bisschen zeigt und das möglichst in kurzen Abständen, dass man so, okay, das gab's da. Weil ich finde so, man möchte sich schnell informieren, was es so auf der Gamescom gibt, auch was vielleicht für einen selber interessant ist. Und wenn man da jetzt irgendwie ja 10 Minuten warten müsste, um jetzt zum Beispiel zu dem Punkt zu kommen, was man sehen möchte, finde ich, ist halt nicht immer so geil. Gerade da die YouTube-Watchtime, also die durchschnittliche Zuschauerzeit, ja eh nur 2-3 Minuten beträgt.
Okay.
Also ich denke mal, so ein 10-Minuten-Video reicht doch vollkommen aus. Mag's auch lieber, mir ein Video anzugucken, was nicht ganz so lang ist, sondern mal kurz eben mit ein paar schönen Schnitten drin, wo da nicht jemand eine halbe Stunde lang durch die Gegend läuft. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, also früher war Musik eher verpönt. Heutzutage ist es doch recht angenehm. Also vor allen Dingen bei den Videos von Robin finde ich es immer schön. Der hat da dann die Musik von YouTube drin, immer passend zum Thema. Und das macht dann Spaß, dazu zu gucken.
Danke.
Bitte. Also ich mag deine Videos auch. Also, aber ich bin ja eh ein Fan von dir und von deinem Body und deinen Muskeln. Robin ist Bodybuilder.
Genau. Mit meinen Träumen.
44er Bizeps.
Wahrscheinlich, oder?
Jetzt gehört ja zu Videos eben nicht nur das Bild, sondern auch der Ton. Du hast jetzt gesagt, du nimmst den Ton von der Kamera einfach mit.
Genau, oder wenn es halt so ist, dass halt Ton nicht verwendet werden kann, schaue ich dann halt auf YouTube, welche Musik dazu passt, wo ich auch meine Rechte dran kriegen würde, sodass ich das Video auch monetarisieren kann und das Video halt nicht gesperrt wird. Und da gibt's halt einen ganz, ganz großen Channel, der heißt No Copyright Sound. Auch, glaube ich, über 1 Million Subscriber, also Abonnenten. Und die bieten halt kostenlose Musik an in allen möglichen Richtungen, sei es House, Techno, Trance, Dubstep, Trap. Man muss halt nur mal schauen, dass man den Link in die Videobeschreibung packt von dem Musikvideo bzw. von der Musik.
Okay.
Und dann geht das alles in Ordnung.
Also ähnlich machen wir das ja hier im Radio auch immer, weil im Radio dürfen wir beliebige Musik spielen, weil da zahlt das Radio entsprechend GEMA, aber im Podcast ist es dann nicht mehr möglich. Mhm. Deshalb haben wir meistens auch entsprechend lizenzierte Musik drin.
Bitte kein Sad Robot mehr.
Schon fast gedacht, dass der kommt.
Standard, ja, ist mein Standard-Kommentar.
Ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich dran gehalten und habe, wenn dann, andere Lieder von der Band gespielt.
Ich bin stolz auf dich.
Also das ist jetzt gemeint, Musik von YouTube heißt jetzt einfach einen Channel, also jemand, der da entsprechend Musik veröffentlicht oder hat
genau.
YouTube selber hat da jetzt aber nichts oder haben die ja auch irgendwas, was man nehmen könnte?
Ja doch, du kannst halt unter dem Videomanager gibt es halt auch so eine kleine Abteilung, wo dann auch vom YouTube selbst bereitgestellte Musik verwenden kannst, aber die ist halt in der Regel halt nicht so qualitativ gut, wie es zum Beispiel auf anderen Channels ist, die halt selber irgendwelche Beats bauen und so weiter. Vielleicht auch irgendwelche Beats von aktuellen Liedern. Man sagt so, okay, ich nehme jetzt irgendwie von Justin Bieber irgendwie so einen aktuellen Beat im Hintergrund, wo dann sagt so der eine oder andere, okay, wie kannst du was nehmen? Und der eine oder andere sagt so, ey, geiler Beat im Hintergrund. Oder halt irgendwelche Hip-Hop-Beats, die ich im Moment verwende. Die sind halt auch recht beliebt.
Okay. Ja. Taki, wie sieht's bei dir aus mit Tonaufnahmen oder so? Machst du da noch irgendwas?
Nein, also das Einzige, was ich tatsächlich an Tonaufnahmen mache, ist Podcasts mit Def Radio und Matu.
Genau.
Also ich mache eigentlich nur noch Podcasts, wenn überhaupt, und dann auch hauptsächlich mit dir zusammen.
Und da hast du dieses Podcast-Mikrofon beziehungsweise Headset, je nachdem.
Genau, richtig. Also wenn ich sowas mache, dann habe ich mir so eine Membranen-Mikrofon, das kennen die meisten Leute, wenn sie mal irgendwie gesehen haben, so ein Bild von so einem Radiomoderator oder sowas. So ein großes Mikrofon, was in so einem Ständer in so einer Spinne ist, die dafür da ist, wenn du, damit das Mikrofon nicht wackelt und da irgendwelche Vibrationen übertragen werden, also das ein bisschen entkoppelt. Und das habe ich dann tatsächlich an einen Verstärker angeschlossen, an so einem kleinen, und gehe dann analog über Klinke in den PC rein.
Okay.
Wobei ich aktuell ein Headset benutze, aber das scheint auch ganz gut zu sein.
Ja.
Aber das Membranmikrofon ist ganz schön, einfach aus dem Grund, da stellst du auf den Tisch auf, du hast da einen Pop-Up-Schutz, also so einen Stoff davor, damit, wenn du bip machst, damit das nicht direkt aufgenommen wird. Du kannst sehr nah ins Mikrofon rangehen und bekommst dann einen sehr klaren Ton hin, ohne dass du Umgebungsgeräusch mit aufnimmst. Also wie aus dem Studio im Endeffekt.
Ja, das ist natürlich, aber du hast natürlich daheim nicht immer die besten Voraussetzungen an Raumgegebenheiten, Akustik und so weiter.
Also und ich habe gerade das Fenster offen, ich weiß nicht, hört man das?
Nee, gar nicht.
Ja, wunderbar. Und trotzdem, trotz Headset.
Das Problem haben wir immer bei den Live-Aufnahmen im Studio, da hört man nämlich immer schön den Boden knarzen, das ist ein uraltes Haus, wenn jemand im nächsten Raum vorbeiläuft, das ist dermaßen laut. Das ist aber halt auch in echt so laut.
Aber witziger fand ich, als ihr ein Stadtfest hattet und die Polka vorbeigefahren
ist. Ja, wenn Fasching ist, dann ist die Hölle los bei uns in den Sendungen. Ich habe mir vorgenommen, an Faschingswochenenden nur noch aufgezeichnete Sendungen zu senden, aber ich vergesse immer, dass Fasching ist, weil ich da nicht so viel mit am Hut habe. Aber gut. Ja, jetzt haben wir aufgenommen, Bild und Ton. Vielleicht können wir uns nochmal über das Schneiden unterhalten.
Jo.
Wie das so läuft. Gut, jetzt beim Gaming hast du gemeint, typischerweise nur ein paar Kleinigkeiten rausschneiden und
genau.
So, aber jetzt irgendwie, wenn du irgendwo bist, Gamescom oder so, da ist bestimmt einiges am Material da, was da noch zu bearbeiten ist.
Ja, du sichtest das halt erstmal so, guckst erstmal so, okay, welches Material hat halt Potenzial, jetzt mit ins Video zu kommen. Dann fügst du die Clips in beispielsweise Sony Vegas halt ein. Und dann schneidest du halt erstmal zurecht, okay, den Ausschnitt möchte ich jetzt. dann guckst du, dass du vielleicht einen passenden Übergang wählst. Und ganz wichtig finde ich immer, dass man so ein kleines Intro macht und kurz sagt, okay, heute bin ich hier und hier, heute seht ihr das und das und auch vielleicht noch im Outro. Und dann sagt so, okay, hat es euch gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen da oder sowas. Oder hier könnt ihr, kommt ihr zu dem Video, da könnt ihr nochmal draufklicken, dann könnt ihr euch das angucken. Und ja, man reiht dann sozusagen erstmal die Videos aneinander, passt den Übergang an und guckt halt nochmal, ob man jetzt, wie Taki vorhin schon mal sagte, ja, ein bisschen mit der Belichtung rumspielt, vielleicht auch mal ein bisschen mit den Farben nochmal oder vielleicht auch in der einen oder anderen Szene nochmal näher ranzoomt. Das kann man ja nachträglich auch nochmal im Programm machen. Und ja, wenn es halt, es gibt halt einen YouTuber auf YouTube, der heißt Julian Bam und der ist halt sehr, sehr kreativ, was ja Bearbeitung angeht und er ist, glaube ich, auch einer, oder er ist der beste YouTuber Deutschlands, was halt Videobearbeitung angeht. Also wenn wer da mal was sehen möchte, was Videobearbeitung angeht, guckt da mal vorbei.
Also zeigt er auch, wie er das macht, oder?
Ja, der teilweise hat er damals so Videos gemacht, wie das noch gezeigt hat, aber dadurch, dass die Videos mittlerweile so aufwendig sind, macht er das nicht mehr, sondern der sitzt halt sehr, sehr lange mal in den Schnitt, manchmal eine Woche, also manchmal auch länger, okay, weil er einfach da so viel Arbeit reinsteckt, aber im Endeffekt kommt da immer halt ein hammermäßiges Ergebnis raus. Also jeder, der auch YouTube selbst macht und so weiter, sagt auch immer so, okay, ich möchte irgendwann mal so schneiden können wie Julian Bam, dann sind wir gut, weil er kennt sich da echt mit After Effects sehr gut aus oder halt auch Adobe Premiere.
Das ist
halt
das Ja, aber das ist ja schon mal heftig. Also mit solchen Programmen, die sind so umfangreich, ne?
Du musst da mega die Skills haben. Ich glaube, der hat das auch studiert und teilweise bringt er sich auch das alles selber bei. Aber es ist echt schon Wahnsinn. Ich habe mir einmal sowas angeguckt und dachte mir so, okay, werde ich nie können. Ich bleibe bei meinen, ja, standardmäßigen Schneiden.
Also was viele Leute, glaube ich, missachten, ist der Aufwand, der dahinter steckt. Also der Aufwand, erstmal sein Equipment aufzubauen und das Video zu drehen und dann später nochmal die Nachbearbeitung mit allen Schnitten und so. Es gibt da ja grob zwei Richtungen. Die erste ist, du drehst ein Video, wie so habe ich es gemacht, in einem durch, packst vorne und hinten ein Intro dran und dann lädst du das hoch, hast keine Arbeit. Oder ich habe mal ein Video gemacht und zwar ein Handy vorgestellt und jedes Teil vom Handy mit einer verschiedenen Kamerafahrt von oben, von unten rein, rauszoomen und so. Und dann hatte ich dann am Ende, das habe ich dann nachträglich vertont, 1000 verschiedene Videoschnipsel, die ich dann gemacht habe. Also das ist abnormal gewesen. Aber es gibt ja auch tatsächlich Leute, die dann anfangen, da noch Effekte reinzubasteln und hin und her, da wirst du ja verrückt. Also.
Was ist denn so eure Meinung zu dem Umgang mit der Software? Also was sind denn da so die Schwierigkeiten? Wie gut funktioniert die Software, die ihr habt?
Jeder, der anfangen will mit einer Software, die vielleicht, ich sag mal, ein bisschen Geld kostet, aber dafür trotzdem was taugt, kann ich...
Magic ist ganz günstig.
Genau. Magix Video Deluxe.
Genau.
Magix Video Deluxe. Das kostet, glaube ich, irgendwie 50 Euro oder so. In der aktuellsten Version. Da hast du aber 1000 verschiedene Tools schon drin, womit du Sachen bearbeiten kannst mit Blenden und Übergangseffekten. Also das ist absolut anfängertauglich.
Ist auch sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Also da kann man echt direkt loslegen, Clips einfügen und einfach gucken, guck mal, der Effekt passt jetzt dazu, oder komm, lass den mal ausprobieren. Als sei es jetzt irgendwie so ein Sony Vegas, wo man erstmal denkt so, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier drücken soll, ich habe gar keine Ahnung. Da ist halt wirklich so ein Magix halt als Einsteiger sehr, sehr gut. Möchte man halt wirklich professioneller gehen, geht es halt wirklich so Richtung der Adobe-Programme, sei es Premiere, After Effects, wo man sich auch schon sehr, sehr viel mit beschäftigen muss und auch, ja, harte Nerven haben muss. Ich weiß noch damals immer, wie einen das dann ja genervt hat, wenn das Programm dann abgestürzt ist oder so, hat gerade was gerendert oder hat was geschnitten, was ein bisschen aufwendiger und einmal stürzt das Programm ab. Deswegen immer speichern. Also ich habe es mir jetzt echt so angewöhnt, dass ich wirklich alle 2-3 Minuten immer speichere, egal was ich gemacht habe. Sag mal, Tag, da kannst du auch ein Lied von singen. Hast du auch schon mal sowas gehabt, dass du was gemacht hast und dann das einfach abgestürzt oder so?
Ja, das hatte ich auch mal. Also das ist sehr ärgerlich gewesen. Ich kann nur empfehlen, speichert einfach regelmäßig. Es ist tatsächlich so, wenn du dann ein Video machst und aus irgendeinem Grund am Ende entweder der PC abschmiert oder das Video nicht gerendert wird und du dann wieder von vorne anfangen musst, weil es hätte nur 2 Stunden gedauert, dann schmeißt du einen Fehler raus. Also solche Sachen hat man auch.
Ja, das ist halt sehr ärgerlich. Deswegen immer viel speichern.
Speichern ist das A und O. Speichert am besten auch eure Rohaufnahmen, wenn ihr die immer wieder neu verwenden wollt.
Ja, ich glaube, das gilt auch für andere Sachen. Ich möchte auch noch eine Software mit reinschmeißen. Also viel Erfahrung habe ich jetzt nicht mit Videoschnitt. Aber die paar Sachen, die ich gemacht habe, habe ich mit Blender bearbeitet. Das ist eine Open Source, eigentlich 3D-Modellierungssoftware.
Aha.
Aber die kann auch Videos. Also sie hat auch einen Video-Editor drin. Und ich habe einige Software probiert. Also meine damaligen Ansprüche waren, dass es kostenlos sein muss, weil ich wusste, ich werde da jetzt dieses eine Video mitmachen und das dann wahrscheinlich für lange Zeit nicht mehr anfassen. Und ja, und habe ich gesucht und die ganze kostenlose Software hatte halt einfach nicht die sinnvollen Funktionen. Und Blender ist ja auch nicht gerade einfach zu erlernen, aber zumindest kannst du damit alles machen.
Habe ich noch nie was von gehört, wa? Muss ich mir nachher mal angucken.
Ja, also...
Sagt mir auch nichts. Also, aber kostenlose Software finde ich immer gut. Ich habe damals...
Windows Movie Maker.
Nee, den habe ich lieber benutzt. Also, die Videos, die ich gedreht habe, das ist ja schon 2 Jahre her, mindestens, wenn nicht noch länger.
Okay.
Da gab es tatsächlich keine Open-Source-Software, die mich zufriedengestellt hat. Also, die von der Bedienung her vernünftig war, weil ich hatte damals schon Magix und habe natürlich genau den Vergleich gesucht und das war nicht da.
Ja, also dem muss ich zustimmen. Ich habe auch alle, wie gesagt, alles andere bedienungsmäßig furchtbar. Bei Blender, da passt die Qualität, aber es ist richtig schwer zu lernen.
Na, das denke ich mal, für einen Anfänger ist das auch nicht so geeignet. Ich sag mal, viele haben damals auch mit dem Windows Movie Maker angefangen, muss man ja mal zugeben.
Ja.
Vor 4, 5 Jahren war das, was man auf dem PC hatte, hat den Videoclip da eingefügt, hat vielleicht noch Musik angepasst, einen Übergang, vielleicht noch einen Texttitel oder so. Aber man muss sagen, es hat damals funktioniert, vor 5, 6 Jahren. Da hat sich auch... Ja, viele Leute sich das angeguckt und haben gedacht so, ey komm, ist halt doch nicht so aufwendig und dann ging es halt irgendwann los mit den ersten aufwendigen Videos. Ja. Aber ich sag, der Einstieg war doch schon so Windows Movie Maker.
Ja, aber warum auch nicht, ne? Also es war halt vorhanden und für einen Einstieg, meinen SSN-Einstieg.
Richtig.
Jo. Ja, wir sind schon wieder fast eine halbe Stunde am Reden hier. Vielleicht machen wir nochmal eine kurze Musikpause. In dem Fall, da wir das jetzt hier gerade aufnehmen, werde ich die Musik hinterher auswählen und ihr bekommt aber die Playlist einfach auf der Website wieder, www.defradio.de. Und die ganzen Sachen, die wir jetzt hier erwähnt haben, ich mache mir hier schon ganz fleißig analoge Notizen auf einem toten Baum mit Stift und so. Das heißt, die ganzen Links werden wir dann da auch noch draufsetzen. Ja, bis gleich. Ja, dann willkommen zurück zu Def Radio. Wir machen jetzt weiter heute mit dem Thema sich im Internet präsentieren. Ja, so ein bisschen am Beispiel YouTube, weil Robin und Taki, mit denen ich heute hier telefoniere, die haben jeweils YouTube-Channels, wobei Robin ein bisschen aktiver ist. Mhm. Aktuell.
So. Aktuell, ja.
ja, wir haben uns schon drüber unterhalten, wie wir denn so aufnehmen. Was also zu tun ist, Equipment, Software, Bearbeiten von Videos im Schneiden, bisschen über Musik, ja. Musik Copyright, ganz interessant. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich mal auf das Beispiel YouTube zurückkommen, was denn das so für Eigenheiten hat. Und das, ich meine, es hat mal irgendwie angefangen und es ist mittlerweile bei weitem das größte Videoportal, das es im Web so gibt.
Mhm. Ja, es hat ja damals eigentlich ganz optisch, auf jeden Fall damals so angefangen mit Katzenvideos oder so. Das sagt einfach jeder so, wenn es um YouTube geht. Ja, YouTube ist doch diese Plattform, wo man die süße kleine Babykatzen angucken kann oder so.
Ja.
Ja, dann ging es irgendwann über, dass wirklich die ersten gesagt haben so, okay, ich lade irgendeinen Scheiß hoch, den ich am Tag gemacht habe oder so, oder irgendwelche Fail-Videos, die auch immer sehr, sehr beliebt sind. Und dann hat es, glaube ich, vor, ja gut, 6, 7 Jahren hat es dann doch schon angefangen oder sogar noch früher mit Gaming-Videos, weil es nur sehr, sehr wenige gab, wie zum Beispiel Gronkh oder so, der jetzt auch sehr, sehr bekannt geworden ist mit über 4 Millionen Abonnenten. Und ja, es gibt auch eine ganz, ganz große Beauty-Szene, gerade für die Mädels. Gibt es dann zum Beispiel so eine BB Beauty's Palace, Dagi Bee und was weiß ich, wie die alle heißen, was auch sehr, sehr gut läuft. Ich glaube, pro Video haben die bestimmt immer 2, 3 Millionen Klicks immer. Das ist schon eine Menge, wenn man sich das mal überlegt, was 2, 3 Millionen Personen eigentlich sind. Ja, wie Taki gerade schon sagte, es gibt auch Technik-Videos, wo man halt sich auch vielleicht irgendwelche Reviews angucken kann, wenn man sich irgendwie was Neues kaufen möchte. Es gibt Musik-Channels, es gibt Koch-Channels, es gibt Fitness-Channel. Also ich sag, es gibt eigentlich nichts, was es noch nicht gibt, finde ich.
Ja, das wollte ich auch gerade anmerken. Also mir ist eigentlich, wenn ich bisher was gesucht habe, dann ist mir noch nichts untergekommen, was ich auf YouTube nicht gefunden hätte.
Ist ja egal, also wenn du eingibst, wie öffnet man eine Dose, kommen dir 3000 Videos, wie man eine Dose öffnet oder so.
Ja.
Das ist echt der Wahnsinn, was es einfach den Content angeht.
Und das ist auch so ein, vielleicht manchmal nicht immer leicht, sich da so durchzusuchen, was es gibt und das zu finden, was man wirklich sucht. Aber, Ja. Aber ich finde, es ist auch so ein riesiger Wissensspeicher. Also du kannst ja auch, so, ich meine, wir reden jetzt über, wie veröffentlichen wir auf YouTube-Videos, aber wir können natürlich auch uns auf YouTube-Videos suchen, die uns das Ganze erklären, und da wird es sicherlich auch haufenweise geben und irgendwie auf jeder Sprache, die wir uns so vorstellen können.
Na, richtig. Da gibt ja diese Tutorials, wo du halt echt zu allem Tutorial bekommst. Und es ist halt auch für, sagen wir mal, kleinere YouTuber sehr, sehr schwer geworden, jetzt nochmal irgendwie hochzukommen mit einer irgendeiner neuen Idee oder so. Also es ist schon ein gewisser Anspruch auch an Qualität schon gegeben, den man halt auch bringen muss. Ansonsten guckt kaum einer zu. Außer man macht halt irgendeine Scheiße, wo dann sagt so, ey, komm, das ist so behindert, guck dir das mal an. Sowas wirkt anscheinend immer noch. Aber wenn man wirklich so seriös hoch möchte, ist es sehr, sehr schwer geworden.
Ja, es gibt ja auch, also ich glaube, der Anteil von Leuten, die davon leben, praktisch Videos zu produzieren und zu veröffentlichen, ist vermutlich doch relativ klein.
Also der ist auf jeden Fall sehr, sehr gering, gerade was halt die Google AdSense-Konten angeht, also was Google halt so zahlt pro Klick, beziehungsweise eher pro 1000 Klicks, ist halt echt so eine Sache, wo man sagt, so, okay, da muss ich mich das Thema überlegen, davon zu leben. Die meisten leben halt doch dann eher schon über Product Placements oder halt irgendwelche Werbedeals, die sie dann machen. Oder man hat halt wirklich zum Beispiel so wie so eine Baby über 2-3 Millionen Klicks pro Video, da kann man dann sehr, sehr gut von leben, würde ich mal jetzt behaupten.
Genau, also es gibt schon Leute, die das vermutlich können und dann auch machen. Also die einfach YouTube-Veröffentlichungen als ihren Job ansehen.
Ja, klar. Das gibt's. Es werden immer mehr auf jeden Fall. Aber es gehen auch immer mehr wieder welche davon weg, weil die sagen, okay, im Moment läuft's gut, ich kann jetzt damit Geld verdienen, aber was ist in 4-5 Jahren so? Weil man weiß ja nie so lang, wie lang der Hype halt läuft um einen selber, wie lange die Zuschauer einen treu sind. Es muss nur 1-2 Sachen passieren, wo man dann irgendwie ein Beef anfängt, also einen Streit und so weiter. Und auf einmal sieht man so, wie einfach Tausende von Zuschauern ankommen und einen irgendwie dann haten oder so für irgendwas, was eigentlich nicht stimmt. Also das ist halt echt so eine Sache. Man, entweder macht man das wirklich aufs Hobby, was man auch bei vielen YouTubern halt merkt, die das auch als Hobby machen. Da ist die Qualität auch viel, viel besser als welche, die halt wirklich ja immer abliefern müssen. Und deshalb muss man immer unterscheiden, so, ob man das wirklich als Hobby macht oder dann doch beruflich. Ist aber immer ein gewisses Risiko mit bei.
Man muss meiner Meinung nach allgemein ein dickes Fell haben, weil bei YouTube, man kennt es ja auch, die Kommentare sind da meistens nicht sehr, wie soll man sagen, nicht sehr qualifiziert. Also man hat da keine konstruktiven Kommentare, sondern viele Sachen, die einfach unter die Gürtellinie gehen. Und ich glaube, wenn man da kein dickes Fell hat, dann ist die Motivation auch sehr schnell weg, weitere Videos zu machen. Oder auch das Feedback von Leuten, ne?
Ich glaube, Kommentare können wir später vielleicht nochmal ansprechen. Was mich jetzt schon seit längerem interessiert ist, wir haben jetzt immer wieder angesprochen, irgendwie so, ja, man möchte jetzt vielleicht doch noch was zurückbekommen, also vielleicht ein bisschen Geld daraus ziehen, wenn man sich schon die Arbeit macht. Also meine einfachste Möglichkeit wäre hochladen und veröffentlichen und dann sagen, ja, passt so, geht natürlich. Aber man kann auch versuchen, das zu monetarisieren.
Richtig.
Macht ihr das?
Also ich mache es auf jeden Fall, aber dabei kommen echt wenige Cent dabei rum in meinem Bereich. Und es ist halt so, man muss halt auf vieles achten, gerade wenn man ein Video monetarisiert, wie wir gerade schon angesprochen haben, geht es erstmal los mit der Rechte der Musik so. Passt ja. Das alles? Habe ich Recht an der Musik? Ansonsten kann man das schon direkt vergessen.
Ja, stimmt, da gibt es ja auch nochmal andere Einschränkungen. Es gibt ja Musik, die kannst du zwar irgendwie frei verwenden, aber nur, wenn du damit kein Geld verdienst.
Und genau, richtig.
Solche Sachen. Monetarisieren?
Also Monetarisierung, aber auch nur dieses übliche YouTube-Monetarisierung und...
Was heißt denn das auf YouTube? Was passiert denn da?
Werbeeinblendung, also du aktivierst dann Werbeeinblendungen im Endeffekt.
Über Google halt. Google AdSense ist das dann. Du musst dir halt so ein Google AdSense-Konto einrichten und dann hast du halt die Option auf YouTube freigeschaltet, dass du halt Werbung vor deinen Videos, in deinen Videos oder nach deinen Videos schalten kannst. Oder halt auch alles drei, wenn man möchte.
Das heißt, wenn ich das nicht aktiviere, dann habe ich aber erstmal keine Werbung in meinen Videos. Ist das richtig?
Also du kannst Pech haben, dass YouTube einfach so Werbung schaltet an deinen Videos, wo du dann eh nichts mit dran verdienst, aber es ist dann schon seltener, dass Werbung kommt.
Okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie, also es kann trotzdem sein, dass das...
Genau, dass es ist da dann einfach Werbung. Von YouTube von der Seite, dass trotzdem Werbung steht. Oder na, ist bei Gaming-Videos so, ist es auch, dass die Publisher extra Werbung schalten, wenn man was hochlädt, weil einfach die daran auch verdienen möchten.
Okay. Ja, und sonst gäbe es halt noch die Möglichkeit, irgendwie Sponsorenverträge zu haben, dass man irgendwie selber praktisch noch aktiv Werbung macht in seinen Videos. Mhm. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich so breit gefächert und individuell, dass man das jetzt nicht so richtig abklappern kann, das Thema. Ich vermute auch, dass ihr das wahrscheinlich eher weniger macht, oder?
Ja, das Problem, finde ich, ist halt bei, sagen wir gerade bei Product Placements, ist es halt sehr verhasst auf YouTube, finde ich. Also immer wieder, wenn man auch auf größeren Channels sieht, dass halt ein Product Placement gerade ist, wird auf jeden Fall von vielen Zuschauern gehasst, so, ja, muss das nicht sein, muss das jetzt sein, du hast doch eh schon genug Geld, hast du es echt nötig, das jetzt zu machen? Auch wenn es halt Product Placement sind, wo man echt hintersteht. Mhm. Also da muss man immer echt auch Glück haben mit der Zuschauerschaft oder das halt so geschickt legen, dass es gar nicht so krass auffällt, dass es gerade ein Product Placement ist. Aber das Problem ist halt, man muss es kennzeichnen, entweder ausdrücklich durch einen Schriftzug oder halt man kann jetzt mittlerweile bei YouTube auch selber so einen Button aktivieren, wo dann extra kurz was eingeblendet wird, dass es halt ein Product Placement ist.
Also Product Placement ist halt immer schwierig zu bestimmen, und zwar, wenn du halt ein gewisses Produkt vorstellen willst, wo man da halt die Abgrenzung macht, ne? Es ist sicher so, dass wenn du ein Produkt vorstellst und dann unten drunter nochmal schreibst, und hier könnt ihr das kaufen und da und da und da, und dann nochmal extra den Shop bewirbst und vielleicht sogar noch sagst, und natürlich habe ich das auch umsonst bekommen und so, dass es verhasster ist, als wenn du jetzt ein Produkt vorstellst, ohne dass du das verlinkst explizit, also ohne Affiliate-Links da reinsetzt, ne? Mhm. Zum Beispiel über Amazon, dass du dann für den Verkauf noch ein bisschen Geld bekommst, oder dass du auch sagst, du hast das Ding selber gekauft. Also wenn du etwas selber kaufst und vorstellst, ist es akzeptierter, als wenn du sagst, der Hersteller hat mir das umsonst gegeben, damit ich es jetzt vorstelle.
Genau.
Also dann eigentlich eher so Produkt-Reviews.
Genau, das ist eher angesehen, aber wirklich, wie der Taki gerade sagte, wenn er mal merkt, so, okay, der Typ hat ihm jetzt, weiß ich, 3.000-4.000 Euro gegeben, wenn nicht sogar mehr, nur um das Produkt mal kurz in die Kamera zu halten, da fühlt sich der einzelne Zuschauer auch schon verarscht. Aber ich muss sagen, ich finde das selber auch nicht immer gut, gerade weil viele größere YouTuber auch käuflich sind, die dann wirklich Produkte zeigen, wo die echt nicht hinterstehen, nur um halt das Geld zu bekommen. Andererseits ist es halt bei YouTubern auch so, die halt wirklich hinter den Produkten stehen, da mal jeder raucht jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie spezielles Liquid, gerade bei den Zigaretten-Hypes so. Und sagt dann so, ey komm, das rauche ich jetzt schon seit Monaten, ich finde das so gut, hier gönnt euch das mal. Und da sagt der eine oder andere Zuschauer, okay, der steht da wirklich hinter, der benutzt es auch. Da ist das wirklich angesehener, als jetzt wirklich sinnlos irgendwas zu zeigen, nur fürs Geld.
Und was noch viel schlimmer ist, man muss auf gesetzliche Regulierungen achten. So. Das ist zum Beispiel im Bereich der E-Zigaretten durch ein neues Gesetz jetzt sehr krass. Da habe ich mir mal ein Video angeguckt und dann haben die gesagt, ja, und ich musste jetzt dieses und jenes Video rausnehmen. Habe mich damit zwar nicht näher beschäftigt, aber du musst als YouTuber, ich weiß nicht, ob das auch in anderen Bereichen zutrifft, dich ja auch ein bisschen mal erkundigen, was ist überhaupt gesetzlich erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und du musst da am Ball bleiben. Das ist wie bei allen, ob du jetzt programmierst oder Handwerker bist oder so. Du musst immer am Ball bleiben. Und das ist ja auch eine Sache, die halt unheimlich aufwendig ist, ne?
Ja.
Was du überhaupt noch zeigen darfst und was du vielleicht rausnehmen musst. Oder wenn du Pech hast, von YouTube gesperrt wirst und deine Monetarisierung weg ist zum Beispiel, dann hast du natürlich die große Arschkarte gezogen.
Ja, gerade wo du das ansprichst, wenn die Monetarisierung gesperrt wirst, Problem ist, du hast ein AdSense-Konto, was du mit deinem Konto, mit deinem Namen, Adresse und alles einrichtest, und wenn das halt einmal gesperrt ist, kannst du halt nie wieder eins machen. Deswegen muss man da echt vorsichtig sein.
Passiert sowas leicht? Oder man hört immer wieder, also wenn man selber, oder ja, also oft hört man irgendwie nur so am Rande, ja, irgendwie man hat jetzt irgendwie Strikes auf YouTube bekommen und oder der Kanal ist jetzt irgendwie gesperrt worden. Weiß nicht, wie ist denn da so? Habt ihr da irgendwie Informationen,
also Erfahrungen? Ich habe das Problem noch nicht gehabt. Ich kann auch keine Hintergründe nennen, aber habe auch schon mitbekommen, dass ein großer YouTuber im Bereich E-Zigaretten, der hatte einen Kanal mit, weiß ich, Hunderten von Videos und hat den Kanal geschlossen und einen zweiten aufgemacht und als Begründung hat er gesagt, weil eben sein kompletter Kanal gesperrt wurde mit allen Monetarisierungen und so. Also welche Hintergründe das hat, keine Ahnung, aber das ist zum Beispiel so ein Fall gewesen, wo dann einfach mal alles weg ist im Endeffekt und du dann irgendwie neues Video aufmachen muss mit Gerichtsverfahren. Also die haben tatsächlich auch mit Anwälten, haben die dann erzählt und hin und her. Und gegen so eine Supermacht wie Google anzukommen, ist halt auch nicht so einfach, ne?
Ich habe das letztens auch bei einem anderen YouTuber mitbekommen. Der hatte irgendwie, vor ein, zwei Jahren hat er ein Thumbnail gemacht, also ein Vorschaubild mit irgendeiner Frau drauf, wo er aber angeblich auch die Rechte für hatte. Und dann war der irgendwie in letzter Zeit in Urlaub und ja, die Frau hat dann doch irgendwie ihre Rechte wieder drauf an Anspruch genommen und er war halt in Urlaub, konnte halt nicht auf die Anzeige halt eingehen und jetzt musste der nur für so ein Thumbnail, weil das halt auch monetarisiert wurde, musste der irgendwie 10.000 Euro Strafe zahlen, weil der es nicht rechtzeitig in der Frist rausnehmen konnte, weil er in Urlaub war. Ja, also das kann echt teuer werden.
Das ist für mich auch jeglicher menschlicher Sinnhaftigkeit, ne? Also so ein Rechtegehabe ist schon.
Ja, da muss man echt vorsichtig sein.
Ja, das ist schon schlimm. Also, das ist auch ein Grund, wieso ich gar nicht mehr in der Materie bin, weil mir das alles viel zu aufwendig ist, da dran zu bleiben.
Ja, ich bin da auch vorsichtig geworden. Also, wenn ich mal nicht ganz sicher bin, ob ich den Clip monetarisieren kann, weil da irgendwas anderes noch im Hintergrund ist oder so, oder halt irgendwelche anderen Personen noch so ist, dann lasse ich das meistens auch aus, weil, sagen wir mal, in meinem Bereich, da macht das noch nicht viel aus, ob das Video jetzt monetarisiert ist oder nicht, weil ich das eher aus Spaß mache und nicht jetzt, um Geld zu verdienen. Deswegen, ich finde immer, man sollte auch Spaß machen. Klar, es ist schön, wenn es funktioniert und man damit sein Leben finanzieren kann, aber man soll den Spaß nicht daran verlieren.
Ja, jetzt ist schon immer wieder angeklungen, YouTube hat doch so einige Funktionen, also du hast jetzt gerade schon die Thumbnails erwähnt, die man setzen kann für verschiedene Videos. Das ist ja einfach nicht einfach nur hochladen, sondern da ist ja dann noch einiges so einzustellen im Zusammenhang mit diesem Video. Erstmal vielleicht das Hochladen selber. Wird das grundsätzlich über die Website gemacht oder gibt es da auch irgendwie Tools, die das machen, also irgendwie Software?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine gerade bei Magic Deluxe, also kann man das schon vorher einstellen, wenn man sich mit seinem YouTube-Account irgendwie mit verbindet, kann man direkt das fertig generierte Video mit dem Programm auch hochladen auf seinen Kanal. Okay. Aber der Standardweg ist halt wirklich immer über die Seite.
Was ist denn dann noch damit zu tun? Also wenn du es hochlädst, was ist denn da noch so einzustellen und zu beachten?
Ja, meistens ist es halt wirklich dann, dass man erstmal anfängt mit dem Titel. Dass man erstmal einen passenden Titel wählt, dann natürlich die Videobeschreibung. Man kann halt versuchen, über die ersten, ich glaube, 50, 60 Zeilen ist das nochmal, versuchen, in der Suche hochzusteigen, wenn man halt gewisse Wörter damit reinschreibt, was halt aktuell ist. Da wird man noch ein bisschen hochgerankt. Da Tags kann man auch benutzen, um halt auch nochmal ein bisschen bei der Suche besser eingelistet zu werden. Ja, dann kann man auch Anmerkungen halt hinzufügen. Da haben wir mal, hier machen wir so eine kleine Anmerkung, hier abonnieren oder hier klicken, um halt zu dem Video zu gelangen.
Das sind diese Anmerkungen im Video selber, oder? Die dann so eingeblendet werden?
Genau, die
so?
Werden eingeblendet werden. Das kann man halt einstellen. Kannst halt Untertitel auch nochmal speziell selber schreiben und das nochmal hinzufügen. Kannst theoretisch auch in YouTube Video Tools kannst du auch nochmal Videos schneiden, aber das ist nicht so gut gelöst von YouTube selbst. Das sollte man ja lassen. Neu auf YouTube ist ja auch jetzt die Funktion, dass man auch livestreamen kann. Gerade auch jetzt Gaming, das wurde auf der letzten Gamescom auch groß angekündigt, YouTube Gaming als Konkurrenz jetzt zu Twitch. Und ich habe gesagt, die Monetarisierung einstellen gibt es dann. Man kann halt einstellen, wann das Video veröffentlicht werden soll, ob es jetzt sofort veröffentlicht werden soll, ob es nicht gelistet eingestellt werden soll. Also dass das halt nur spezielle Leute sehen, die über den Link verfügen. Man kann halt das Thumbnail nochmal separat hinzufügen oder halt aus drei auswählen. Und das war es eigentlich schon so im Groben, was man so einstellen kann. Klar ist es jetzt noch so, je größer man wird, umso mehr Funktionen kriegt der Kanal auch nochmal. Im Moment ist jetzt so eine neue Funktion, so eine Endcut, wo man halt einstellen kann, welche Videos am Ende nochmal angezeigt werden soll, wo die Zuschauer halt draufklicken können. Aber es ist halt bis jetzt nur auf ausgewählten Kanälen, die halt etwas größer sind.
wollte ich gerade fragen. Mir ist nämlich, ich meine in Erinnerung zu haben, dass das bestimmte Funktionen. Ich glaube, am Anfang gehen noch nicht mal Thumbnails, oder?
Nee, das muss man, glaube ich, mit der Handynummer freischalten oder so. Das
war okay.
Man muss halt, glaube ich, eine Handynummer angeben. Dann kann man, glaube ich, Thumbnails hochladen, die man halt selber erstellt. Und ich glaube, man muss auch eine gewisse Anzahl an Videos gemacht haben, um halt auch längere Videos hochzuladen. Das wird halt nach und nach immer freigeschaltet.
Okay. Ja, stimmt, man wird gerade die Videos, die am Ende noch laufen, sieht man irgendwie öfter noch so, ja, irgendwie. Also eingeblendet, dieses Video.
Ja, früher hat man das halt selber über das Schnittprogramm gemacht.
Und dann,
mittlerweile gibt es halt jetzt von YouTube auch schon die Funktion.
Okay. Also auch die Monetarisierung ist nicht von Anfang an freigeschaltet. Falls sich jemand entschließt, einen neuen Kanal zu machen, nicht wundern, dass man nicht beim ersten Video direkt monetarisieren kann.
Okay. Man muss halt da ich erst auch wieder bei Google AdSense anmelden und so ein Kram. Aber die Monetarisierung ist jetzt schon leichter geworden als vor 3-4 Jahren. Vor ein paar Jahren musste man halt echt schon erstmal einen gewissen Content gehabt haben, um jetzt halt Werbung zu schalten. Mittlerweile ist es so, wenn jetzt 10 Videos hoch, die halt auch keine Content-Treffer haben, und dann kann man schon eigentlich die Monetarisierung aktivieren. Aber es kommt halt nichts bei rum, wenn man jetzt nicht gerade klickreiche
Videos macht. Wer es darauf anlegt und mit einfachstem Equipment, heißt mit seinem Smartphone Video dreht, das hochlädt, kann tatsächlich allein über die YouTube-Webseite das Video schon einigermaßen bearbeiten. Ja, ob das jetzt zu empfehlen ist, ist immer eine andere Sache. Aber theoretisch müsste man nur ein Smartphone besitzen, um damit ein Video zu drehen und alles andere online über YouTube selber machen.
Könntest du theoretisch machen.
Belichtung. Also die Tools sind da schon sehr umfangreich. Das ist interessant auf jeden Fall.
Ah, ich weiß nicht. Ich bin immer noch zufrieden mit einem Schnittprogramm. Das ist für mich noch übersichtlicher.
Ja, ich glaube, dass vielleicht ist das dann noch eher so eine Notlösung.
YouTube. Ja, wenn man jetzt kein passendes Programm zur Hand hat oder so, kann man das immer noch machen. Klar, wie Taki jetzt gerade sagte, mit einem Handyvideo oder so.
Ja, aber wer weiß, wie sich's entwickelt. Also vielleicht wird es irgendwann einfach so gut, dass alle nur noch das benutzen.
Ja.
Wir werden sehen, was die Zukunft so bringt. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen noch mal kurze Pause mit Musik und danach würde ich mich vielleicht noch mal gerne den Zuschauern widmen, den Usern, die sich die Videos anschauen. Ja, Musikpause kurz. Die Playlist, wie gesagt, auf www.defradio.de auf der Website zur Sendung und wir hören uns nach der kurzen Pause. Willkommen zurück zu defradio hier auf Radio Free FM. Unser Thema heute YouTube, beziehungsweise, ja, kann ich schon sagen, YouTube. So, Veröffentlichung vom Video im Web. Und ich bin Matu und bin am Telefon mit Robin. Servus nochmal. Und Taki ist gerade Kaffee machen, der wird sich später nochmal zu uns hinzugesellen. Wir haben uns vor der Musikpause unterhalten über Monetarisierung und was man auf YouTube ja noch so für Funktionen hat, außer Werbung zu schalten. Ja. Kann man einiges machen, aber ja, genau, so mit Anmerkungen, Beschreibungen, Titel, irgendwelche Links reinsetzen und sowas. Oder eben auch die Werbung. Und ja, so die Frage ist, wer schaut dann da eigentlich zu? Also kriegst du eigentlich Statistiken angezeigt, wer was, wie oft ja gut, bei jedem YouTube-Video steht ja immer dran, wie oft es gesehen wurde, gell? Kriegst du das irgendwie als Channel-Betreiber genauer aufgeschlüsselt, so in welchem Zeitraum du wie viel siehst, oder?
Ja, du kannst halt nachschauen, zum Beispiel, wo deine Zuschauer herkommen, in welchem Land, circa in welchem Alter die sind, Altersdurchschnitt kann man sich anzeigen lassen. Aber ich finde immer gerade, was den Altersdurchschnitt angeht, ist halt so eine Sache, weil viele machen dich auch meistens älter oder so, weil manche Videos ja auch ab 18 sind oder so, nur halt um die zu gucken, da vertraue ich dann nicht so ganz drauf. Aber der Durchschnitt ist wirklich schon so, ja, Jugendliche sind jetzt immer größer geworden, was das angeht, also immer mehr haben die anscheinend ja, YouTube für sich entdeckt und schauen dazu. Kann auch sein, dass der große Hype durch die Jugendlichen jetzt gekommen ist, durch die ganzen Smartphones, weil man ja fast überall die YouTube-App auch hat und halt überall vor Ort halt was sehen kann. Also es gibt ein großes, junges Publikum auf jeden Fall, was jetzt über Jahre größer geworden ist, aber natürlich auch so mit ihrem Alter, seit 20 plus, 30 plus. Also sind sehr, sehr viele Zuschauer vertreten auch und auch aus vielen Ländern.
Hast du da jetzt irgendwie einen Überblick, wie oft deine Videos aufgerufen werden, so pro Zeiteinheit oder?
Ja, du kannst halt meistens nachgucken, wie lang das Video durchschnittlich angeguckt wurde. Und da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass wirklich diese Standardanschauung immer so 3-4 Minuten echt nur ist. Klar ist es zum Beispiel bei Let's Plays zum Beispiel so, dass manche sagen, okay, ich gucke es jetzt echt bis zum Ende. Da habe ich zum Beispiel so einen kleinen Trick und dann zwar sage ich am Ende vom Video und so weiter, wenn ihr jetzt bis hierhin geguckt habt, schreibt mal das und das in die Kommentare. Und dann sieht man zum Beispiel so, okay, der hat es wirklich bis dahin geguckt und schreibt jetzt dieses Wort in die Kommentare. Und du kannst halt wirklich unter Analytics, ist es halt der Punkt bei deinem Kanal, kannst du echt, echt vieles angucken. Da ist wirklich die, wie viel Umsatz du gemacht hast in dem Monat, sei es Wiedergabezeit insgesamt für den Monat, für die letzten Monate, wie viele Abonnenten dazugekommen sind, wie viele positive Bewertungen, negative Bewertungen, Kommentare, wie viele Leute was geteilt haben, wie viele Leute auf eine Anmerkung geklickt haben, wie viel die Infokarte genommen hat, also da gibt's echt viel.
Was ich auch interessant finde, ist, gerade wenn du jetzt so Sachen sagst wie ganz zum Schluss, dass da jemand bis zum Ende gucken muss, um dann auf sowas zu reagieren, wie schreibt man in die Kommentare, ist immer ein Giveaway. Und zwar muss ich auch beschämt zugeben, es war einmal ein Livestream und da stand Giveaway im Titel. Und dann war ich natürlich Feuer und Flamme und bin auch bis zum Ende geblieben, um dieses Giveaway abzustauben. Hab leider nichts gewonnen. Aber das ist natürlich auch etwas, was die Leute halt bindet. Beim Livestream musst du natürlich dranbleiben, weil sonst kriegst du es nicht. Bei einem anderen kannst du natürlich bis zum Ende scrollen. Aber zumindest kann man so vielleicht auch noch Leute binden, wobei immer die Frage ist, ob das jetzt eine Sitte ist oder eine Unsitte, ne?
Da wollte ich jetzt gerade fragen, wenn man das jetzt als Hobby macht, dann zeigt man ja eigentlich Sachen, wie ihr schon bei gesagt habt, hinter denen man eben steht, die man eben zeigen möchte, die man verkörpert. Und wie wichtig ist es einem dann, Leute zu binden? Oder denkt man sich so, ja, wird die es anschauen, die schauen es halt an, weil es interessiert. Und wenn nicht, dann sind die mir vielleicht gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wie
das
geht
das euch denn? Das hängt vom kommerziellen Hintergrund ab. Wenn man das als pures Hobby betreibt, sodass man einfach nur Spaß daran hat, ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Viel wichtiger finde ich hier den Aspekt der Motivation und des Feedbacks. Und wenn man halt Leute nicht dazu bekommt, einem ein Feedback zu geben, vielleicht zumindest über solche Mittel, wie zum Schluss bitte postet doch mal eure Meinung dazu. Weil sonst weißt du nicht, ob die Leute das wirklich geguckt haben oder nicht. Aber du hast recht, wenn man jetzt nicht damit sein Brot verdient, das heißt, man macht das hauptberuflich, dann sollte doch eigentlich das Hobby dahinter stecken und dann ist es auch nicht schlimm, wenn vielleicht nicht jeder das Video bis zum Ende durchguckt.
Richtig. Also sehe ich genauso. Also ich habe es halt bei meinen Zuschauern so, dass zum Beispiel viele ein Spiel feiern und freuen sich halt jeden Sonntag dann das Spiel auch zu sehen. Sagen so, ey komm, Sonntag machst du eine neue Folge davon, hab schon mega Bock drauf, das dann auch bis zu Ende zu gucken. Das symbolisieren die mir meistens auch, indem die mir irgendwelche Nachrichten schreiben, Kommentare schreiben, wie ich gerade schon gesagt habe, mit einem speziellen Wort, die dann auch sagen, ey, ich habe jetzt bis dahin hingeguckt. Es gibt halt auch viele stille Zuschauer, muss ich jetzt in letzter Zeit feststellen, die halt auch sehr, sehr gerne zugucken, aber halt dann keine Kommentare schreiben. Ich finde immer, gerade was ja die Meinung über das Video angeht, also das von den Zuschauern zu verlangen, dass man eine Meinung dazu schreibt, ist ja unterschiedlich. Also viele schreiben da gern ein, zwei Worte, aber viele zeigen das dann wirklich über ja die Bewertung, sei es jetzt ein Daumen hoch oder nicht. Also man muss aber auch versuchen, immer die Zuschauer zu motivieren, auch dann mal abzustimmen, sei es ein Daumen nach oben oder nach unten, weil viele vergessen es auch meistens dann mal, das Video zu bewerten. Also ich habe es mir mittlerweile so angewöhnt, wenn ich zum Beispiel ein Video feiere oder so, oder ein YouTuber oder so, bevor das Video schon geladen hat, gebe ich direkt schon mal einen Daumen nach oben, weil ich weiß, so das Video ist auf jeden Fall wieder sehr unterhaltend. Und ja, das ist auch sowas, was den YouTuber auch symbolisiert, so, ey komm, die Zuschauer mögen das, was ich mache. Und wie Taki gerade schon sagte, klar, gibt es auch die eine Sache, wo man sagt, so komm, ich mache das nur als Hobby. Und mir ist das jetzt eigentlich relativ, ob es da viele Kommentare sind, ob es jetzt da ja schlechte positive Bewertungen sind oder schlechte Kommentare. Ist halt immer so eine Sache, wie man an die Sache reingeht.
Da gebe ich dir recht. Also gerade was Bewerten angeht, ich oute mich auch als stiller Gucker. Ich bewerte nicht. Unheimlich selten mache ich einen Daumen hoch. Wenn ich daran erinnert werde, ich mache es gerne, ich bewerte auch gerne, aber ich denke da nicht dran. Ich gucke oftmals über mein Handy oder so. Man guckt da eben schnell und dann ist das auch wieder vorbei. Man hat es aus dem Sinn. Ich war jetzt die Tage auf einer Dampfermesse und habe da tatsächlich bewusst die YouTuber aufgesucht. Und jedem Einzelnen, den ich da so kannte vom Sehen her, gesagt, danke für deine Videos, super Sache, um denen halt ein persönliches Feedback zu geben. Aber wann trifft man die Leute aus dem Internet schon mal persönlich?
Aber ist das bei der IO auch so, dass du schon so eine gewisse Verbindung sozusagen zu diesem Typen hast, weil man ihn halt öfter gesehen hat, denkt man so, dass man schon denkt, so, er ist voll der Kumpel, so man denkt, man kennt ihn schon so, weißt du?
Das habe ich bei Podcasts auch, weil ich höre sehr, sehr viele Podcasts, einige in englischsprachige dazu. Man fühlt sich mit den Leuten verbunden, also als ob man die irgendwie kennt.
Genau.
Also, als ob das so die Bros ist, als ob man mit denen ein Bierchen getrunken hat, obwohl man die noch nie gesehen hat. Und das ist das Interessante dabei, dass man halt tatsächlich eine Verbundenheit zu der Person aufbaut, was natürlich auch für den YouTuber spricht und für seine Art und für seine Ausstrahlung.
Ja, ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr auf dem Japan-Tag. Da hatte ich halt auch irgendwie ein paar Zuschauer getroffen, die dann halt zu mir hingekommen sind, die dann irgendwie ein Foto wollten und so. Und denkt einfach so, okay, ihr kennt mich alle, aber ich kenne jetzt euch nicht. Das ist ein total komisches Gefühl, gerade auch jetzt für mich noch. Und wo es auch jetzt immer ein bisschen weiter nach oben geht, als ich zum Beispiel letztens hier in der Stadt war, da kam auch ein, zwei Personen an, so, ey, du machst voll die coolen Videos, mach weiter so. Und ich musste jetzt mal denken, so, okay, das ist echt ein komisches Gefühl, einfach mal so auch die Leute zu treffen, die halt dann auch zuschauen.
Ist ja cool. Ist ja witzig. Ja, es ist
Wahnsinn, dieses Gefühl. Mhm.
Du hattest ja auch gesagt, Matu, dass du mal noch mehr auf die Leute eingehen wolltest. Und ich persönlich wurde noch nie angesprochen auf Videos. Also, dass ich der Stony bin von Pocket PC. Aber wahrscheinlich war ich da auch nicht zu präsent. Ne? Man musste wirklich eine gewisse Präsenz haben. Ich wurde tatsächlich mal angesprochen von einem Technik-Blogger, also der halt nur Texte macht, ob ich für ihn Videos drehen kann. Also das war auch mal ein schönes Feedback. Aber so auf der Straße noch nicht. Gut, ist es auch nicht weiter schlimm, weil die Leute, die YouTube-Videos machen, die stecken so viel Herzblut rein. Und dann darf man denen auch gerne mal persönlich begegnen und denen mal was dazu sagen. Ich habe da nie so brennendes Herzblut reingesteckt.
Oha, Schande.
Schande über mein Haupt. Daher finde ich das auch in Ordnung, dass ich tagtäglich angesprochen werde und in den Sat.1 Nachrichten bin und nein, ich spinne gerade ein bisschen.
Ach, am liebsten würdest du doch sagen, gib's doch zu.
Aber sagen wir so, der Freyo-Hörer, die haben mich bestimmt auch schon mal gehört und kennen meine Stimme zumindest.
Die haben dich schon alle ins Herz geschlossen.
Genau. Ja, du hast mich ja aufgrund des Hörens vom Podcast angeschrieben, oder? Vermute
ich. Ja, genau. Also den Matu, den habe ich gehört. Also ich habe mir mehrere Folgen angehört. Mit der Smart Home Folge habe ich ja damals angefangen.
Genau.
Und dann habe ich dich halt angeschrieben, weil du eine gewisse Ruhe, eine gewisse Sympathie ausstrahlst und das beim Hören sehr angenehm ist. Ich bin so ein Autohörer, ne? Ich höre immer gerne im Auto einen Podcast.
Ja,
da braucht man halt eine gewisse Ruhe und kein Krawall.
Das kann ich direkt so zurückgeben. Ich hoffe, dass wir noch viele Sendungen zusammen machen.
Du kennst dich noch nicht persönlich. Ich bin persönlich ein aufgewecktes Kerlchen.
Ja, aber ist ja okay. Also solange man Podcast geht, ist doch in Ordnung, wenn die Podcasts
genau, halt
also
wir lassen funktionieren. Es nicht. Wir möchten uns nie persönlich treffen. Wir haben tatsächlich mal überlegt, uns persönlich zu treffen, um eine Folge über Whiskys
richtig zu machen. Richtig.
Mit Live-Reaction, oder?
Ja.
Ein Livestream über
Whiskys.
Nee, aber das werden wir immer noch mal machen, auf jeden Fall.
Unbedingt. Wir schweifen so ein bisschen vom Thema ab. Wir waren eigentlich bei Leuten, die YouTube-Videos schauen. Wenn man jetzt nicht gerade ständig auf der Straße angesprochen wird von seinen Zuschauern, dann hat man natürlich noch die Statistiken, über die wir schon gesprochen haben, aber natürlich auch die Kommentare, die wir bisher nur ganz kurz angesprochen hatten. Wie sind denn da so eure Erfahrungen mit YouTube-Kommentaren? Mein Taki hatte mal vor ganz am Anfang der Sendung gesagt, man kann da nicht unbedingt mit konstruktiver Kritik rechnen auf YouTube. Ist das immer so? Oder?
Nein. Du kannst auf jeden Fall mit konstruktiver Kritik rechnen. Aber die Masse an Kommentaren sind leider unter der Gürtellinie. Es hängt immer so ein bisschen vom Klientel ab. Wenn du dir ein Technikvideo anguckst über irgendein Smartphone, dann hast du natürlich eine andere Zielgruppe, als wenn jetzt irgendeiner einen E-Zigarettenverdampfer für 150 Euro einstellt. Und ich denke mal, das hängt immer so ein bisschen von der Zielgruppe ab. Vielleicht auch davon ab, wie aktiv man Kommentare moderiert und löscht, wenn sie unter der Gürtellinie sind. Es gibt natürlich auch viele Fragen dann zum Produkt, generelle Fragen zu Technik. Also da sind auch schon vernünftige Kommentare dabei, auch teilweise Kommentare mit super Video und so. Aber die große Masse, und ich spreche jetzt hier von 70-80% gefühlt, ist eher Blödsinn.
Ja, da muss ich auch dir zustimmen. Also du hast halt immer diese Typen dabei, die halt einfach sinnlos beleidigen und so, einfach irgendeine Beleidigung in die Kommentare schreiben, denkst du so, ja, okay, warum? Dann hast du auch welche, die wirklich ab und zu mal begründen, ja, ist scheiße darum, was meistens auch irgendwie keinen Sinn macht, die das dazu schreiben. Also ich habe jetzt in letzter Zeit die Funktion bei YouTube entdeckt, dass man halt ja spezielle Schlüsselwörter eintragen kann und ja Kommentare mit diesen Schlüsselwörtern direkt rausgefiltert werden. Da habe ich mal so alle möglichen Beleidigungen eingetragen und siehe da, meine Kommentare sind sauber und konstruktiv.
Ha, da wollte ich nämlich gerade dazu fragen, kannst du die moderieren aktiv? Also kannst du irgendwie sagen, diese Kommentare schmeiße ich raus? Oder?
Ja, du kannst halt den einzelnen Typ halt ja sozusagen blockieren, dass die Kommentare nicht mehr angezeigt werden. Mhm. Kannst halt welche als Spammer melden oder halt auch gerade, wenn irgendwelche Werbung gemacht wird für irgendwelche Internetseiten oder so, dass das auch sofort hier rausgefiltert wird, weil es gibt ja immer jüngere Zuschauer, die dann nachher da draufklicken und dann auf irgendwelchen Seiten gelanden, wo sich irgendwelche Viren einfangen oder abgezogen werden. Da muss man halt auch schon mal aufpassen. Aber wie ich gerade gesagt habe, also diese Funktion mit diesen Wörter eintragen ist schon sehr gut.
Kriegst du da irgendwie auch Benachrichtigungen oder so, aufgrund von, keine Ahnung, dass irgendwie YouTube sagt, das könnte unter Umständen Spam sein, schau dir das doch mal an, oder?
Ja, gibt's auch. Spammer werden sofort rausgefiltert von YouTube, okay. Das erkennt YouTube automatisch. Okay. Und dann hast du halt noch das einzelne Fenster, wo dann steht, wird überprüft oder soll überprüft werden. Da kannst du halt die Kommentare nochmal angucken, wo jetzt diese Schlüsselwörter jetzt drin waren.
Ah, okay.
Also, wer das möchte, ja. Das große Problem ist immer die Übersicht. Also, du hast im Dashboard eine Möglichkeit, Kommentare zu sehen. Aber man stelle sich vor, man hat jetzt 500 Videos online. Ist es fast unmöglich, aktiv alle Kommentare dieser Videos noch gegen zu kommentieren, solange du da nicht irgendwie jemanden verhasst oder das als Vollzeitberuf machst. Weil irgendwann, also am Anfang guckt man sowieso immer mal drauf, aber nach 2-3 Wochen guckst du dir dein Video nicht mehr an und dann gehen die Kommentare unter, leider.
Ja, also ich sag mal, jetzt so im einen Bereich ist es halt noch relativ übersichtlich. Also du kannst fast jeden noch aufs Kommentar antworten. Aber wenn es halt wirklich in größere Bahnen gerät, da ist es halt fast unmöglich, jedes Kommentar sich durchzulesen, zu beantworten. Da macht man das eher so seltener.
Wie viele Kommentare?
Ich habe einfach nie Bock zu kommentieren und anzuworten. Ich gebe es zu. Ich habe einfach nie Bock, da nachzugucken.
Ja, das. Ja, klar, in deinem Bereich schon. Aber wenn du siehst, du hast irgendwie so 30.000 Kommentare, viel Spaß da, ne?
Ja, so viele hatte ich ja nie.
Wie viele bekommt ihr denn so? Wie viele Kommentare?
Es kommt halt wieder auch aufs Video an, was man halt für ein Video gerade hochgeladen hat. Gerade wenn Tag jetzt sagte, über Technik-Reviews oder so, da könnte ich mir vorstellen, dass da halt mehrere Fragen aufkommen, die dann gestellt werden. Bei meinen Videos, zum Beispiel Gaming-Videos, ist es halt einfach so.
Beliebte Videos. Ich gucke jetzt mal in eins.
Ja, geh einfach in die YouTube-Trends, da kommt dann irgendein, ja, nicht so
gut. Okay, hier ist ein Video, das hat 12.000 Aufrufe. iOS 10, 5 Beta-Rundgang. 12.000 okay. Aufrufe, das ist also schon mal eine stattliche Zahl.
Aber das ist jetzt keins von euch oder so.
Nee. Nein. Doch, also das ist eins von Pocket PC, nicht von
mir persönlich. Ach so, okay.
So, bei 12.000 Aufrufen haben wir gerade mal 26 Kommentare.
Ne? Gut, aber
mal mehr.
Das beliebteste Video aller Zeiten bei uns hat 810.000 Aufrufe. Das ist aber auch von 2010 das Video. Das hat 525 Kommentare. Also ich denke mal, die Kommentarzahl wächst einfach mit der Anzahl der Views. Frag mich jetzt nicht, in was für einem Verhältnis.
Ja.
Aber so 25 Kommentare ist dann schon für so einen Hobby-YouTuber schon viel.
Ja. Ich sehe gerade, Robin, du...
Was denn?
Ich habe gerade auf ein beliebiges Video von dir geklickt und sehe gerade, du antwortest eigentlich auch auf die meisten Kommentare, ne?
Ja, klar. Ich sage, in meinem Bereich geht's halt noch.
Also auf Kommentare zu antworten ist immer eine schöne Sache, weil dann fühlst du dich noch verbundener, weil du weißt, der das Video erstellt hat, hat dich zur Kenntnis genommen und das ist nochmal eine schöne Bestätigung auf dein Feedback wiederum.
Ja.
Was ja auch wichtig ist, ne, um halt du bist ja im Dialog mit deinen Zuschauern sozusagen, ne?
Ja. Das ist ja auch das, was das Internet oder das Web so unterscheidet von früheren Zeiten des Webs, dass wir eigentlich jetzt alle die Möglichkeit haben, uns irgendwie einzubringen, können es irgendwie nicht mehr trennen. Der eine produziert, der andere konsumiert, das alles so ein bisschen fließend.
Ja, das finde ich aber gerade auch die Interaktion, was es ausmacht auf YouTube, halt, dass die Zuschauer zuschauen.
Absolut. Absolut. Ich schaue gerade, das beliebteste Video in, sagen wir mal, letzter Zeit ging um Pokémon Go, ne? Hier.
Ja, große Pokémon Go-Hype.
26.
Kam ja, glaube ich, keiner drumrum so.
Ja. Ja, witzig. Haben wir auch eine Sendung drüber gemacht, fällt mir gerade ein.
Ja, die habe ich mir auch angehört, die Pokémon Go-Sendung von euch. Ja. Sehr informativ und auch unheimlich witzig, als ihr live im Studio angefangen habt. Ich musste echt herzlich lachen im Auto.
Ja, das war.
Hat mich sehr gefreut.
Das war tatsächlich sehr lustig, weil da ist dann plötzlich sind da ganz viele Pokémon aufgetaucht, weil irgendjemand da so, wie heißen diese Lockmittel da ausgestreut hat.
Lockmodule, ja, kennt man ja.
Direkt vor dem Studio hat das jemand gemacht und dann waren plötzlich ganz viele davon im Studio, die haben wir dann alle auf unserem Mischpult fotografiert. Das war eigentlich ziemlich lustig. Ja. Habt ihr schon mal über Alternativen zu YouTube nachgedacht?
Nein.
Okay.
Ganz prägnant, nein.
Also meinst du jetzt auch für Videoproduktion, also andere Plattformen oder?
Andere Videoplattformen, ja, irgendwie Vimeo und.
Ja, im Moment ist es halt einfach so, dass Twitch sehr im Kommen ist. Also Twitch hat jetzt auch die Funktion, dass man jetzt immer mehr Videos auch hochladen kann, wie es auf YouTube ist. Also jetzt zwar nur noch im Begriff Gaming-Moment, aber ist auch so, dass du bei Twitch ja auch Geld dafür bekommen kannst für deine Videos. Und bei Twitch hast du einfach mal viel mehr Freiheiten, was auch die Rechte von Musik angeht oder halt irgendwas anderes, was man halt mit einblenden kann. Und viele YouTuber haben sich jetzt auch schon fast überlegt, es auf Twitch ganz zu wechseln. Sagen wir hier jetzt der größte YouTuber Gronkh, also der Gaming halt in Deutschland macht, der hat auch schon gesagt, so wenn das so weitergeht auf YouTube, wird er auch nur auf Twitch alles hochladen, weil ihm wurden auch sehr, sehr viele Videos gesperrt, ohne sichtlichen Grund, obwohl er alle Rechte daran hat.
Aber, achso, wieso kann man nicht sagen?
Meinst du jetzt, warum er auf Twitch wechselt?
Nein, wieso der gesperrt wurde?
Da soll irgendwas Anstößiges sein, was aber eigentlich anstößig gewesen sein soll. Ob es jetzt irgendwie so ein ominöser Titel war oder so, der eigentlich ganz normal ist, dem wurden die Videos dann irgendwie nach ein paar Jahren einfach so gesperrt, ohne sichtlichen Grund. Und YouTube ist halt im Moment so, dass die in den anderen Staaten haben die schon ihre Richtlinien geändert, was halt die Monetarisierung angeht. Sprich, alles, was halt anstößiger Inhalt ist, darf nicht mehr monetarisiert werden. Und wo halt irgendwelche Beleidigungen genannt werden, darf auch nicht mehr monetarisiert werden. Und auch gerade so News-Formate auf YouTube, wo man sich halt über aktuelle News informiert, sollen auch nicht mehr monetarisiert werden dürfen. Also das wird in nächster Zeit noch einen guten Wandel geben.
Die Monetarisierung auf Twitch, da ist ja auch noch ein anderes System. Und zwar kannst du da ja tatsächlich Channel subscriben. Und also für Geld praktisch. Du kannst also dem praktisch explizit Geld geben.
Ja, du kannst halt Donations geben, also Spenden.
Ja, aber es gibt ja auch, glaube ich, dieses
Subscribe. Ja, Subscribers, genau, es gibt das Subscribe-System, dass du halt pro Monat halt immer einmal subscriben kannst. Ich glaube, 3 oder 4 Euro kostet das.
Ja.
Und damit kriegst du halt spezielle Smileys und kriegst halt keine Werbung auf den Kanal.
Genau.
Und hast halt immer so kleine Vorteile, bist nicht vom Slow-Mode betroffen, kannst halt immer was schreiben. Gibt bei diesem Subscriber-Motor noch.
Ja, das ist ja ganz interessant, weil sowas gibt es jetzt bei YouTube nicht. YouTube ist jetzt irgendwie ausschließlich werbefinanziert.
Deswegen hat ja YouTube auch jetzt dieses YouTube Gaming halt involviert, um halt wirklich Twitch als Konkurrenz zu sehen, aber im Gegenteil, irgendwie nutzt das kaum eigentlich einer und jeder ist immer noch von Twitch irgendwie überzeugt.
Da habe ich schon andere Meinungen gehört, da bin ich mal gespannt. Da müssen wir vielleicht auch mal anschauen, wie das statistisch tatsächlich ist und wie das vielleicht sich auch über die nächsten Monate und Jahre entwickelt. Weil, also ich habe eigentlich, ja, wie gesagt, ich habe schon beide Meinungen gehört. Ich habe schon gehört, irgendwie so, ja, irgendwie kein Mensch benutzt mehr Twitch, alle wechseln jetzt zu YouTube und.
Nee, am Anfang also, war halt der Hype groß.
Soll bei Twitch, glaube ich, den Nachteil haben, dass die Videos irgendwie nur online bleiben, während sie bei YouTube, glaube ich, permanent online bleiben. Kann das sein?
Ne, ich glaube, das hat Twitch jetzt auch geändert. Also, die haben auf jeden Fall jetzt irgendwas bei Twitch auch geändert, wo halt viele gesagt haben, so, okay, Twitch wird immer interessanter für einen.
Technische Probleme? Ich weiß es gar nicht. Gab es denn nicht immer mal technische Probleme bei Twitch, viele, wo sich viele beschwert haben?
Wüsste ich jetzt gerade nicht. Also.
Ja, aber ich bin da nicht so informiert, also.
Ja, ich weiß halt nur.
Erzähle, ist auch nicht immer so auf die bare Münze zu.
Ne, ich weiß halt nur von vielen, dass viele sagen, gerade was Live-Gaming angeht, ist Twitch immer noch besser, weil du hast einfach. Bei YouTube ist es so, wenn du da halt Livestreams und da Gaming machst, hast halt eigentlich erstmal nur deine Abonnenten, die dir zuschauen können. Und viele können dich jetzt gar nicht mal so schnell entdecken. Klar, können die über der YouTube-Gaming-Seite schauen, wer jetzt welches Spiel gerade spielt und darüber was entdecken. Aber dadurch, dass Twitch immer noch eine viel, viel höhere Zuschauerzahl hat und auch gerade was das Hosten angeht, dass man anderen Channel hostet, ist es halt so, dass Twitch eigentlich immer noch für mich in meinen Augen besser die Alternative ist zu Livestreams. Was Gaming angeht, ist es halt so, man muss jetzt abwarten, was jetzt auch in der Zukunft YouTube noch so alles anrichtet. Und dann kann man erst sagen, so, okay, Twitch wird vielleicht besser oder YouTube wird dann doch wieder besser. Hm. Die bemühen sich auf jeden Fall. Die hatten letztens auch bei YouTube dieses Projekt YouTube Hero oder so hieß das, glaube ich. Und das ist auch so gehasst worden, das Video. Da ging es, glaube ich, auch um irgendwie so ein neues YouTube-Projekt, dass man irgendwie auch näher zu seinen Abonnenten stehen kann, dass man auch irgendwie Punkte sammeln kann, irgendwie sowas. Und das war eines der meistverhassten YouTube-Videos ever. Ich weiß gar nicht, wie viele Dislikes hat das. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viele. Vielleicht mal kurz gucken. Ja, genau. Das Video hat einfach mal 3.896.000 Dislikes. Also es ist schon achtlich.
Das ist schon beachtlich, ja.
Da hat YouTube einfach mal versucht, ein Projekt rauszuhauen. Und was ist? Ja. Einfach mal fast 900.000 Leute sind dafür, beziehungsweise sind dagegen.
Das ist natürlich auch immer die Frage, so wie viele Leute klicken da aus Spaß draus, wie viele klicken drauf, weil sie sehen, das haben andere nicht gemacht. Und aber ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber sonst so alternativenmäßig irgendwie.
Damals war es halt mal mein Video noch vor knapp 10 Jahren. Da hat man bei meinem Video auf was hochgeladen, dachte, okay, YouTube, englische Plattform. Ich habe noch keine Ahnung, keine Erfahrung mit YouTube gemacht, lahm es auf mein Video hoch. Aber dadurch, dass mein Video ganz davon zurückgetreten ist, was solche Videos angeht, ist es halt schwer geworden. YouNow ist auch im Moment noch sowas, wo man auch viel livestreamen kann. Ich weiß nicht, ob man das auch Videos mit hochladen kann. Das nutzen, glaube ich, auch noch einige. Aber sonst gibt es im Moment kaum noch irgendwelche Alternativen dazu, die halt Ähnliches bieten. Also die ich nicht wüsste. Taki, wüsstest du noch welche?
Nee, ich kenne nur YouTube. Ich bin aber auch in dem Bereich kaum unterwegs, muss ich sagen. Dass ich gucke mir auch nur YouTube-Videos an, nichts anderes.
Es gibt auch, finde ich, gar nichts mehr anderes, wo man sagt, so, dass man da auch diesen Content bekommt, den man hier bekommt.
Ja, das ist schon so ein bisschen einzigartig. Spiegelt, glaube ich, schon so ein bisschen Realität wieder. Also was halt so von professionellen Leuten auch noch ein bisschen benutzt wird, ist Vimeo. Also dann eher Leute, die tatsächlich viel Videos produzieren, die dann vielleicht auch irgendwie Kino-Content sind oder so.
Ist das nicht so professioneller wie Mio eigentlich sogar?
Ja, also gibt's da ist dann auch irgendwie gleich das Video on Demand gleich mit drin, also auch gleich Möglichkeiten, das tatsächlich zu verkaufen und zu vermarkten. Theoretisch könnte man es ähnlich nutzen wahrscheinlich, aber ich glaube, Vimeo hat wahrscheinlich auch noch so ein bisschen anderen Anspruch als YouTube, also gefühlt ist YouTube halt schon der Go-To-Place für solche Sachen. Und du findest halt eben auch alles. Und warum sollst du woanders hingehen? Ja. Ja. Gut, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut abgegrast. Oder habt ihr noch irgendwas, was unbedingt hinzuzufügen ist?
Nee.
Ich wüsste es auch gerade nicht mehr noch, was man dazu sagen könnte.
Nee,
Außer guckt euch ja nicht so viel Blödsinn an.
Ja.
Das ist das Wichtigste.
Ich sag mal, der YouTube-Konsum ist ja, der geht ja von bis, ne? Die einen Leute, die gucken sich das an, weil sie lustige Videos gucken. Ich guck mir hauptsächlich technische Videos an, also irgendwelche Sachen über Elektrotechnik oder über E-Zigaretten Das ist so der Content, den ich zu 90% da konsumiere. Ich gucke mir dafür zum Beispiel weniger Fail-Videos oder Katzen-Videos an. Das ist so nicht meine Zielgruppe, sag ich mal.
Ja, und dann gibt es, glaube ich, so beliebige Mischungen, was man sich da anschauen kann.
Ja, ich gucke mir zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Fitness-Videos an, sei es irgendwie, wie welche trainieren, was Ernährung angeht, auch Investitionen, aber auch ab und zu, wenn man mal so ein Bett chillt, dann irgendwie so ein Gaming-Video, man dann zum Einschlafen, das auch, finde ich immer auch wie so ein Hörbuch auch so, oder wie zum Beispiel so ein Podcast, dass man sich das auch zum Einschlafen halt mal anhört, also nebenbei vielleicht noch anguckt. Also man kriegt eigentlich alles auf YouTube, was man möchte.
Das ist witzig, ich habe mir interessanterweise, also es ist kein Scherz, als Gronkh mit dem Minecraft-Let's Play angefangen hat, so, ne? Der hatte ja irgendwie eine Staffel und dann eine zweite Staffel gemacht. Und dadurch bin ich auch damals in das Spiel gekommen. Ich habe mir dann damals immer so ein Let's Play angeguckt mit 30 Minuten Shutdown-Timer und ich habe das dann Augen zugemacht und nebenbei das Let's Play dudeln lassen. Das
genau, aber das mache ich meistens auch.
Einschlafen mehr angehört eigentlich, also mehr gehört als geguckt in dem Fall.
Ja, aber Gronkh ist auch einzigartig, also er hat auch so eine angenehme Stimme, die man einfach zuhören kann und dabei einschlafen kann. Also der Mann ist so der Wahnsinn. Ich habe ihn ja dieses Jahr auf der Gamescom getroffen und trotz 4 Millionen Abonnenten ist er sehr, sehr bodenständig geblieben und zu jedem einzelnen Zuschauer auch sehr, sehr nett gewesen. Also das ist echt Wahnsinn, der Typ.
Es ist auch cool, also wenn man sich dann, sagen wir mal, die Leute, wenn man die mal persönlich trifft und dann entweder sagt man, okay, was ist ein Arschloch? Oder, okay, auf Videos denkst du dir, ist das ein arroganter, ne, aber so in Real Life ist das doch eine nette Person.
Ja, das habe ich ja auch schon öfters erlebt. Also es gibt ja von YouTube immer diesen Video Day, wo halt immer sehr, sehr viele YouTuber halt eintreffen und irgendeine Show bieten oder einfach nur für die Zuschauer da sind. Und da triffst du halt schon einige YouTuber. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, fast schon jeden größeren YouTuber getroffen, weil ich auch seit 2010 auf jedem Video Day so war. Und da muss man auch sagen, so manche sind sehr, sehr arrogant, manche sind mega nett, aber bei vielen merken wir auch so, dass das eine aufgespielte Nettigkeit ist. Also es ist da echt unterschiedlich.
Ja. Okay, da würde ich sagen, beschließen wir die Sendung an dieser Stelle mal. Ich glaube, so wahnsinnig viel Zeit hätten wir auch gar nicht mehr von unserem 2-Stunden-Slot. Vielen Dank, Robin, für das Gespräch heute. Vielen Dank, Taki.
Bitte gerne.
Hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin Matu und wir hören uns einfach wieder beim nächsten Mal bei Def Radio. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Haut da rein.